Starten wir mit Gebet. Papa, wir strecken uns aus nach deiner Gegenwart. Danke, dass du der ewig treue Gott bist. Danke, dass du jeden von uns genau kennst, dass du jeden abholst, wo er ist. Papa, ich bete, dass deine Liebe uns frei macht. Und ich bete aber auch, dass dein Wort heute wie ein zweischneidiges Schwert ist, trennt Mark und Bein, Seele und Geist, dass es uns frei macht von allem, was uns belastet, von allem, was seelisch, irdisch und dämonisch ist. Wir wollen frei sein. Dein Wort sagt, du hast uns zur Freiheit berufen, zur herrlichen Freiheit in Christus Jesus. Danke für dieses kostbare Geschenk, dass wir in dir frei gemacht sind, in Christus Jesus. Halleluja. Amen. Ja, erwartet sicher so einen kleinen Reisebericht, gell? Heute gibt es einen kleinen Reisebericht. Bilder mache ich heute keine, aber ich erzähle euch ein bisschen was, ja. Ja, 16 Tage USA, fast 5000 Kilometer sind wir gefahren. Wir haben unfassbar schöne Natur gesehen, wir haben Gottes Schöpfung gesehen, was in Amerika toll ist. Du kannst 50, 100 Kilometer fahren, du triffst keine Menschenseele. Ja, das ist unvorstellbar. Du kannst von hier nach Stuttgart fahren und du triffst keinen. Und die Natur ist so, wie Gott sie geschaffen hat. Das ist einmalig. Also die Bäche, die Berge, die Wälder, ist alles unberührt wie vom ersten Tag an. Das gibt's ja gar nicht. Bei uns ist der Wald maximal 200 Jahre alt, da drüben viel älter. Und das war schon gigantisch. Und ich danke euch, ich danke Sonja, ich danke Didier, dass ihr hier gerockt habt. Ich danke auch aber jedem Einzelnen, der da war, mitgearbeitet hat. Ich habe echt gehört, dass es gut war, dass es hier toll war, tolle Atmosphäre, ihr wart alle dabei. Und das macht es aus. Wisst ihr, ein guter Chef ist einer, dass wenn er geht, läuft die Firma weiter. Ein schlechter Chef ist einer, der manipuliert und alles so deichselt, dass wenn er nicht da ist, alles zusammenbricht. Das nennt man Manipulation auf Höchstform. Und ich bin ein Papa, ich vertraue euch und wenn ich gehe, weiß ich, das läuft weiter. Warum? Weil es sich nicht um mich dreht. Es geht nicht um mich, es geht um Jesus. Amen. Amen. Auch von hier nochmal herzlich willkommen für die neue Person. Du warst auch schon mal ein paar Mal da. Trotzdem nochmal herzlich willkommen. Ja, Gott ist gut. Und wir haben so gespürt, wie wir durchgetragen sind vom Gebet, von eurem Gebet. Und es war auch nötig, weil es waren einige Angriffe vom Feind. Aber ich muss echt sagen, wir haben es zum Teil mit Humor genommen, weil wir kennen ihn ja schon. Wir kennen seine Handschrift und so einiges und so fort, ne? Und diesmal hatten wir echt die Gnade, Economy Priority zu buchen. Da hast du ein bisschen mehr Komfort, einen breiteren Sitz. Du kriegst richtiges Geschirr im Flieger. Dein Gepäck wird bevorzugt behandelt. Du darfst in die Priority-Schlange rein, nämlich da ist keine. Du kommst direkt an den Schalter. Also es hat sich echt mal gut angefühlt, mal so ein bisschen wie der König zu sein. Und als wir eingecheckt haben, unser Koffer eingecheckt haben, da hat der einen roten Zettel dran gemacht, Priority. Dachte ich, für was ist der? Ja, die werden als erstes eingeladen und als erstes ausgeladen. Dachte ich, oh, das fühlt sich aber gut an. Dann sehe ich so, dass er auf den zweiten Koffer keinen Zettel macht. Und ich wollte noch so sagen, Sie auf dem zweiten Koffer, da wollen Sie. Da kam so ein Kasper her, so ein Clown von Lufthansa mit ganz viel Anstecker aus Metall. Hallo, wo fliegen Sie hin? Und so, ich denke, hallo, was bist du für einer? Ja, und macht da einen auf Clown. Und ich denke so, Mensch, steig mir in die Tasche, geh irgendwo hin und nerv die anderen Leute. Und bis ich rum und um, dann hatte ich mein Ticket in der Hand, mein Ausweis und wir sind weggegangen und ich hatte den roten Zettel vergessen. Dann laufen wir Richtung unserem Gate, wir hatten C und Frankfurt ist ja riesig, wisst ihr ja, ne? Und wir gehen so auf B und C zu und ich sage zum Sammy, oh, wir müssen jetzt als erstes durch die Security. Und eigentlich wollte ich Security buchen für unseren Flug, dann hätten wir ein Timeframe gehabt, ein Zeitfenster, wo wir gleich drankommen, ging nicht. Dann habe ich gesagt, gut, dann müssen wir in die Schlange, 150 Leute. Ich so, oh. Dann immer so einen Meter vor und dann wieder einen Meter vor und alle gucken dich an und du guckst die Leute an und dann die Schlange vor, die Schlange zurück. Da stand man schon eine halbe Stunde und dann lese ich oben ein Schild, USA-Flüge bitte hier. Und ich gucke so, da steht ja gar keiner. Ich sage, Sammy, mach die Ding hoch, wir durch, rüber, gleich dran, durch die Security, 1000 dumme Fragen. Und dann durch und dann gucken wir so und dann steht da B. Und dann sage ich, Sammy, wir müssen doch C. Wo sind wir denn hier jetzt? Ja, wir sind hier falsch. Ach du grüne Neune, wieder raus. Ganz raus aus dem Security-Bereich. Rüber zu C. Wieder durch C. Wieder alles ausziehen. Wieder durch die Piepsmaschine. Wieder alles von vorne. Alles Gepäck raus. Handy, das. 1000 Fragen und so weiter. Ja, gut, okay. Waren wir durch. Dann sind wir ans Gate und dann haben die gesagt, ja, alle USA-Flüge müssen jetzt im Vorab gecheckt werden. Ja, da sind wir hin, Ausweis, Flugticket und dann guckt sie mich so an, ruft ihren Kollege, guckt der Kollege mich so an, mitkommen. Ich so, was ist jetzt kaputt? Mitkommen. Ich sage, Entschuldigung, was ist los? Sie kommen jetzt mit. Ich denke, es geht ja schon gut weiter. Rüber, dann hatte ich da eine Frau, die kannte kein Deutsch, auch kein Englisch. Dachte ich, was gut, trottel ich da hinterher wieder ganz vor zur Security. In so einen Nebenraum rein, zwei Typen gucken mich an. Ich denke, ja, was kommt jetzt? Mit dem Handgepäckkoffer. Und da war nichts drin, weil ich gehe immer shoppen in Amerika. Warum haben Sie kein Gepäck? Sag ich, ja, weil ich drüben einkaufe. Im liebsten, du musst ja immer freundlich sein. Im liebsten, ich sage, es geht Sie gar nichts an. Ja, und dann, ja, nochmal komplett abgetastet, in die Unterhose und alles. Ich denke so, Leute, geht's oder was? Ist noch alles klar? Sei, was soll das Ganze? Ja, die Amerikaner haben sie rausgesucht, sie werden extra überprüft. Dachte ich, ma, gefällt mir, bin very important person. Gut, habe ich mir gedacht, denkst du nichts dabei? Ja, dann waren sie auf einmal ganz freundlich, haben sie mich 1000 Fragen gefragt. Ja, ist es da drüben wirklich so billig? Habe ich gesagt, ja, ich habe beim Walmart T-Shirts gekauft für 1 Dollar, für 2 Dollar. Ich laufe immer an den Sales-Ständer. Das ist Gottes Gnade, oder? Gute Qualität, kein Mist, gute Qualität. So, dann sind wir ein Flieger. Das war dann soweit gut. Dann hat man Tüt-Tüt als Bedienung und die spüren ja oft das Licht. Und dann fühlen die sich abgelehnt. Aber ich lehne sie ja nicht ab, aber ich lehne die Sünde ab. Und da habe ich so gemerkt, oh. Zu Bärbel war er ganz freundlich, mich hat er immer so, ja, du verstehst, Licht und Finsternis beißt sich. Und da habe ich mich entschieden, ich liebe den Typ, komm. Auf einmal war der wie ausgewechselt. Man hat uns bevorzugt behandelt und immer so ein auf Stoff, so ein ganz heißes Tuch gebracht mit so einer langen Pinzette. Konntest dich so frisch machen, da dachte ich, oh. War schon alles ein wenig lustig. Ja, so. Wir landen in Las Vegas, warten auf unsere Koffer. Ich denke so, cool, mein Koffer kommt gleich. Wupp, der erste Koffer meiner. Ich so, oh, Priority. Hm. Wupp, dann fiel mir ein, der zweite Koffer hat ja keinen roten Zettel gehabt. Dann standen wir da eine Stunde. Die ganzen anderen waren schon weg. Wir standen immer noch dachte ich, haben die jetzt noch meinen Koffer raus? Was ist denn los hier? Und dann ganz zum Schluss kam eine Durchsage, bitte drei Laufbänder weiter, sie machen da drüben weiter. Wir wieder ganz rüber gelaufen, da kam endlich kam dann der Koffer und ich dachte so, naja, Priority, wenn der Zettel fehlt, nützt nichts, ne? Ja, und so ging das permanent laufend weiter. Der Teufel hat immer probiert, uns die Freude zu rauben. Kennt ihr das Spiel? Das sind so Spielchen. Und dann sind wir total übermüdet zum Autoschalter und ich habe ja vorher schon alles gebucht. Ich hatte ja monatelang alles geplant und im Voraus alles bezahlt. Und dann sagt sie zu uns, ja, da fehlt noch eine Versicherung. Sag ich, das kann nicht sein, ich habe alles abgeschlossen. Nein, eine fehlt. Na ja, Mädchen, ich bin jetzt 30 Stunden wach, ich habe mit dir keine Lust zu diskutieren. Ich sage, do you like German Gummy Bears? Und sie so, what is the German Gummy Bears? Ich sage, ich habe German Gummy Bears. You must try it. Dann habe ich hier ein Päckchen aus dem Koffer rausgeholt, deutsche Gummibären. Wir hatten, glaube ich, 20 oder 30 Packungen dabei. Das waren schon allein 8 Kilo, aber mein Koffer war ja leer, egal. Ja, da musst du die Amerikaner bestechen. Letztes Jahr hatte ich die nicht dabei und haben mich alle gefragt, wo sind die German Gummy Bears? Ah, ja, das habe ich mir gemerkt. Dann habe ich ihr die German Gummy Bears gegeben und war die wie ausgewechselt. Oh, I like it. Oh, nice. Thank you, sir. Sag ich, danke dir. Dann habe ich gesagt, komm, wir machen die Versicherung jetzt. Nochmal 180 Dollar, was soll's. Ich, ne, trifft ja keinen Armen, habe ich gedacht. So, besser, wir zahlen jetzt die 180 Dollar, bevor wir das Auto abgeben. Und sie behaupten, wir haben irgendwas kaputt gemacht. Weißt du, musst du aufpassen. Ja, aber dafür kriegen sie noch das. Und dann kriegen sie noch das und ich nehme noch ihre Frau als Fahrer mit rein, kostenlos. Dachte ich, das passt. Das war billiger. Die 180 waren dann billiger, wie wenn ich Bärbel mit reingenommen hätte. Das hätte nämlich 50 Dollar am Tag gekostet. Bei 16 Tagen könnt ihr euch ausrechnen, wenn ihr guten Mathe seid. Dann wird zum Auto das ganze Auto verbeult. Ringsrum alles verbeult, verkratzt. Ich dachte, was ist das für eine Schrottmühle? Dann habe ich so gedacht, Herr, ich habe doch gebetet um ein schönes Auto. Ich will doch nicht rumfahren wie ein Assi in Amerika. Und dann sagt der Herr zu mir, lass die Teilen, das Auto, die Technik ist gut, Thomas, und wenn du eine Delle reinmachst, fällt die nicht auf. Sag ich, danke, Herr, für deine Weisheit, Halleluja, wir nehmen das Auto, alles gut. Ja, dann ging's weiter. Was war denn noch alles? Ach Gott, da war so viel. Dreimal hat der Teufel probiert, dass wir einen Autounfall haben. Einmal habe ich das Stauende übersehen und Sammy schreit, Papa, brems, und Vollbremsung und kurz vor knapp hinten dran. Du-dung, du-dung, du-dung. Da weißt du, du hast noch ein Herz, die pumpt noch gut, alles fit, alles gut, alles von Vorteil. Ne? Und dann waren es zweimal ganz konkret, einmal ein Satanist, wo wirklich konkret für uns angesetzt war. Lydia, du hattest das Wort gehabt, dass die Satanisten hier die Satanisten drüben informiert haben. Ich habe sofort an dich gedacht. Und es war ein schwarzer Renegade-Jeep mit dunklen Scheiben. Wir konnten nie reingucken und den Fahrer sehen. Es war ganz weird. Und auf der Seite waren so satanische Augen draufgeklebt und so eine Satanszunge. Und er hat uns ein paar Mal versucht, vom Highway abzudrängen. Sammy wurde richtig wuschig und dann hat er gesagt, ich fahre dem jetzt hinterher. Sag ich, Sammy, lass es. Erstens kann ich den Streit hier nicht gebrauchen und zweitens hat jeder Amerikaner eine Waffe im Handschuhfach. Das brauche ich nicht. Lass gut sein, lass ihn fahren. Dann fuhr der Sammy auf einer Spur, das ist in Amerika auf dem Highway ganz komisch, da geht plötzlich eine Spur ab. Und das merkst du nicht gleich, wenn du aufpasst. Und wir waren auf der Abbiegespur, wollten aber weiterfahren. Und dann fährt Sammy vorne dran wieder links rüber, da war eine Ampel, gibt es bei denen auch auf dem Highway manchmal, ganz komisch. Oder so ein Freeway, so eine, wie sagt man bei uns? Wie? Kraftfahrtstraße, genau. Schnellstraße, genau. Und dann sage ich, Sammy, fahr weiter runter, jetzt wir machen einen U-Turn, wir drehen irgendwo. Nee, Papa, ich drück mich wieder rein. Fährt er fünf Autos vorbei, links rein. Das heißt, Sammy, das wird nichts, da hinten kommt ein Truck. Papa, das geht schon. Und ich so, aha. Und dann waren wir genau wieder neben dem schwarzen Renegade-Jeep, der uns vorher überholt hat. Dann hupt der, lässt den Sammy nicht rüber und lenkt wieder so rüber, wie wenn er uns ditchen will. Und dann fährt er vorbei, Stinkfinger raus und der Sammy wieder. Sag ich, Sammy, bleib cool, Baby, komm runter, alles gut. Ja. Ich habe mich auch aufgeregt, habe gesagt, das bringt nichts. Weißt du, das sind so diese, weißt du, der Teufel, wie oft sage ich euch, der Teufel spielt einen Ball zu. Lass den Ball liegen, dann bist du nicht im Spiel. Spielst du den Ball zurück, bist du im Spiel. Beleidigt dich jemand und du reagierst drauf, bist du im Spiel. Wenn du nicht im Spiel sein willst, lass den Ball liegen, ignoriere ihn. So, und dann waren wir auf der Fahrt von Denver wieder Richtung Utah und Sammy fährt links. Und ich dachte, er hat keinen Schulterblick gemacht. Und plötzlich ist ein Auto neben uns und wir sind fast zusammengeknallt. Der rüber in die Leitplanke zurück zu uns. Und Sammy, wir haben so geschleudert, die. Und dann, habe ich da, alter Vater, das war aber mehr als knapp. Ich so, danke Jesus, ne. Guck so rüber, zwei Mexikaner drin, Scheibe runter, das war schon ganz komisch. Die rüber geguckt, das war so ein Blick zwischen Entsetzen und Lachen. Na, da ist was faul. Da ist was faul. Ich sag, Sammy, hast du denn nicht gesehen? Doch, Papa, ich habe Schulterblick gemacht, der war plötzlich da. Ich habe es erst der Sammy gar nicht geglaubt. Ich war 3 Stunden sauer mit dem und habe mit dem nichts mehr geredet. 3 Stunden im Auto, ja. Und dann habe ich so rübergeguckt, habe zu denen so sorry gemacht und die Stinkfinger wieder. Ich so, Sammy, bleib cool, jetzt fahr ruhig weiter jetzt. Und nach 3 Stunden, manchmal brauche ich auch länger, habe ich gebetet, sage ich, Herr, wer war da jetzt schuld? Und der Herr sagt mir, Sammy nicht, er hat geguckt. Dann bin ich zu Sammy, habe gesagt, Sammy, Entschuldigung. Es tut mir leid, aber ich habe echt gedacht, er hat nicht geguckt. Und dann haben uns wieder alle beruhigt und haben gesagt, wir lassen uns die Freude am Urlaub nicht rauben. Ne? Und so ging es aber permanent weiter. Wir auf der letzten Fahrt nach Las Vegas, wir müssen tanken, Kreditkarte geht nicht an der Tankstelle. Das ist der Super-GAU in Amerika, wenn deine Kreditkarte, ich sage, Teufelchen, sei Bärbe, gib mir deine Karte, geht auch nicht. Sag, ja, normal tanken wir immer $35 meistens, das ist der Tank voll. Ich sage, ich habe noch $40 bar, wir tanken jetzt. Und bei 35 klickt es ab. Ich sage, Bärbel, geh rein, bezahlbar. Wir weitergefahren. Ich denke so, Mensch, morgen das letzte Hotel wenn die Kreditkarte. Nein, die Kreditkarte geht in Jesu Namen. Amen. Ja, und dann zwischendrin hatten wir noch ein Hotel, das habe ich ganz vergessen. Da sind wir 8 Stunden Auto gefahren. Wir wollten einfach nur noch ins Bett fallen. Wir waren todmüde. Ich gehe zur Rezeption, ich sage Hallo, habe ein Zimmer gebucht, schon im Voraus bezahlt. Oh, what's your name? Ich sage, Thomas Bauer. Sie so, okay. Ich denke, was macht sie denn? Sag, ich finde sie nicht. Sag, ach, geht das Spiel schon wieder los. Sagt sie, ich finde sie nicht. Haben Sie überhaupt bei uns gebucht? Sag, ja. Sag, hol ich meinen Zettel, Sie sind doch dessen das Hotel. Ich bin hier schon richtig. Ja, Sie sind hier richtig. Sag, okay, gut, hätte auch sein können, ich bin falsch hin. Und sie, 15 Minuten, du stehst da und ich habe dann gedacht, ach hey, ich bleibe jetzt in der Freude, habe die ganze Zeit nur gegrinst. Sie sich 50.000 Mal entschuldigt, excuse me, sir, sei excuse yourself, excuse me, excuse him, excuse was du willst, Hauptsache du hast ein Zimmer für mich. Dann habe ich zu ihr gesagt, Hauptsache sie haben ein Zimmer, weil ich bin müde. Ja, ich schau mal nach. Ich habe da noch eine andere Tabelle. Nee, da sind sie auch nicht. Ich muss ins dritte System, da ist ein drittes System, da sind sie auch nicht. Sag ich, ja, das passt schon. Und nach einer Viertelstunde, die zwei haben außen gewartet, ich habe schon gesehen, die gucken immer, wo bleibt der Papa? Dann habe ich so gesagt, danke Jesus, es ist so lustig mit Mr. S. Und auf einmal sagt sie, sie ploppen hier auf. warum ploppen Sie auf? Sie waren die ganze Zeit nicht da. Sag ich, weiß, warum ich aufploppe. Weil da immer einer den Finger drauf hält, aber Gott hat ihm gerade aufs Fingerchen gehaut. So, ah, jetzt sind Sie da. Ja, ja, da ist die Reservierung und bezahlt ist auch alles. Sag ich, habe ich doch gesagt. Hier ist der Schlüssel. Und da haben wir ein super Zimmer gekriegt. Das war riesig. Ich glaube, das war größer als das, was wir gebucht haben. Weil sie hatten erst eine andere Karte. Moment, Moment, Sie kriegen eine andere Karte. Und dann, Gott macht aus allem Sieg. Amen. So, und dann noch die letzte Geschichte, so zwischendrin. Dann waren wir in der letzten Nacht in Las Vegas. Wir kriegen unser Zimmer und zwei Karten. Der Sammy wollte auch mal alleine sein. Da habe ich gesagt, hier ist eine Karte, mach was du willst. Setz dich ins Auto, guck dir Las Vegas an, mach irgendwas. Ja, kommt er wieder, ja, Papa, die Karte geht nicht. Sei wie, die Karte geht nicht. Ja, die Karte geht nicht. Ich sag, gib mal her, geh raus, Türe zu, rot. Ich fahre an die Rezeption, die Karte geht nicht. Zieh in die Maschine rein, ja, jetzt geht die Karte. Ich wieder hinter, Karte geht, ich sag, Sammy, jetzt geht sie. Sammy geht raus, probiert, Papa, die Karte geht nicht, rot. Ich raus, Karte, rot. Fünfmal an die Rezeption gelaufen. Ich werde jetzt langsam wuschig, ey. Dann sage ich, wir bleiben jetzt im Zimmer, nehmen unsere Karte mit. Ich will euch nur mal ein bisschen so erzählen von diesen Dingen, die so passieren zwischen den Zeilen. Du musst dich immer wieder entscheiden, auch du in deinem Leben. Ich bleibe in der Freude, ich lasse mich nicht ärgern. Nein, es ist alles gut. Dann ging endlich die Karte. Dann habe ich gesagt, Sammy, jetzt belohnen wir uns, jetzt gehen wir in den Swimmingpool. Dann sind wir im Pool, das war cool, zurück. Ruft Bärbel, Schatz, Schatz, die Toilette spült nicht. Ich sage, das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Ich auf die Toilette gedrückt, wupp, raus, alles raus. Ich so, Halleluja, wo bin ich wieder hin? Zur Rezeption, die kannten mich mittlerweile, ich war da ganz berühmt. Ach, der Mr. Bauer von Germany kommt schon wieder, was ist denn jetzt das Problem? Sei Entschuldigung, dass ich schon wieder da bin, aber unsere Toilette läuft über. Oh, I'm sorry. Die sind ja immer 100-mal sorry. Habe ich gesagt, kein Problem, Sie können nichts dafür. Sie kriegen ein neues Zimmer. Alles gut, beruhigt euch. Das sind nur ein paar Kugeln, die ich mitgebracht habe aus Amerika. Die wollen auch ein bisschen Aufmerksamkeit. So. Wir hatten gerade alles ausgeräumt aus den Koffern, alles wieder eingeräumt. Dann sind wir umgezogen ins andere Zimmer. Ich bin erstmal rüber, habe geguckt, ob alles passt. Da gab es keinen Radiowecker. Ich denke, oh, jetzt geht das Spiel schon wieder los. Wenn ich nachts aufwache, nicht weiß, wie spät es ist, das ist immer doof. Naja, ich hin, Klimaanlage ein. Und wie ich die Klimaanlage einschalte, rennt so eine Riesenkakerlacke in die Klimaanlage. Dann habe ich gedacht, was machen wir jetzt? Bleiben wir drüben und riechen die Toilette? Oder gehen wir zu den Kakerlacken und fühlen uns wohl? Das ist Amerika. Und da habe ich gesagt, wir gehen jetzt rüber, wir ziehen jetzt um, wir lassen uns die Freude nicht rauben. Und da habe ich gesagt, danke Jesus, dass die Kakerlacke jetzt da drin bleibt. Und wenn sie rauskommt, steht da ein Engel und spießt sie auf. Und da habe ich gesagt, alle Köfferchen zumachen, dass sie nirgends rein kann, weil wir wollen ja keine Mitreisenden. Und ja, so, das waren so Erlebnisse zwischen den Zeilen. Und es war aber auch alles sehr interessant. Leute, ich sage euch, seid froh, dass ihr in Deutschland lebt. Wir haben Armut über Armut über Armut erlebt und es wird immer schlimmer. In Las Vegas leben 8000 Menschen, geschätzt in der Kanalisation. Da gibt es Bürgermeister, da gibt es richtig Gangs und alles. Und die kommen dann, wenn es langsam dunkel wird, kommen die an die Oberfläche und dann siehst du die. Und die bringen dich für $10 um. Das ist für die ein Vermögen. Überall wird gekifft, ja, also brutalst, du kannst nirgends, im ersten Hotel, wo wir waren, Las Vegas, nur gekifft, wir waren high, ja, Sammy hat diesen alten Song rausgekramt, ja, I wanna clean my room, but then I got high, und dann haben wir das die ganze Zeit gesungen, ich wollte zum Frühstück, aber dann wurde ich high, ja, überall stehen Schilder, no Marijuana smoking, aber es interessiert kein Mensch. Du, am 8. Stock ist der Pool gewesen. Da willst du zum Pool laufen. Die Klimaanlagen blasen ins Zimmer und der Türe so ein Schlitz, dass die Kakerlaken schön rein und raus können und dass die Klimaanlage in den Gang bläst. Also wenn die im Zimmer kiffen und du durch den Gang gehst, du bist du zum Pool, bist, ist das lustig hier. Ja, da bist du schon stoned, ja, verstehst du? Und das Zeug, ich hasse diesen Gestank, der ist so widerlich, ja, es ist echt ekelhaft. Und naja, die Klientel, die da war auch lustig, wir waren wie im falschen Film, also ja, das war nicht so das richtige Hotel, das war so ein richtig weltliches Hotel, das Strat, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Stratosphäre ehemalig mit dem riesen Turm in Las Vegas, der Turm war cool, aber der Rest war schwierig. Und da war abends immer Gala, da kamen dann diese 300 Kilo Damen im Bikini in die Lobby. Und ich habe so gedacht, Mädchen, pass auf, gleich platzt. Du willst das nicht sehen. Du willst das auch als Mann nicht sehen. Du willst es einfach nicht sehen. Ich war auch mal dick, aber man will es nicht sehen. Aber die fühlen sich wohl. Und da kommt der schwarze Pimp hinterher mit seinem Satin-Anzug, so ein Hut, seine Stiefel. Dann wie im Spielfilm. Ich bin da alles gesessen. Ich bin hier im Spielfilm. Das ist unglaublich. Ich habe so viele Hollywood-Filme gesehen. Ich war immer in einem anderen Film. Mal war ich bei der Mafia, mal war ich da im Killer-Video. Dann war ich wieder bei Die Hard. Und es war echt, also unfassbar. Schatz, habe ich was vergessen? Komm vor, nimm das Mikro, erzähl auch mal ein bisschen, bevor ich zum Wort komme. Ich habe euch jetzt schon gut unterhalten.
Was an, Sammy? Ja. Jetzt, ja. Und gerade Las Vegas, das war immer so eine Wanderung. Da zahlt man ja zum einen dann auch noch so eine Art wie im Freizeitpark noch Gebühren zusätzlich. Das Hotelzimmer war ja alles bezahlt, aber wurde dann halt auch noch draufgeschlagen.
Doppelt so teuer dann, mehr als doppelt so teuer am Ende.
Dann $20 fürs Parkhaus jede Nacht. Und vom Parkhaus bis zum Zimmer war bestimmt 5 Minuten Wanderung. Jo. Einmal durchs ganze Parkhaus, durch die komplette Lobby, zu dem richtigen Fahrstuhl von den 150.000, die es da gibt.
Da gibt es 2.400 Zimmer im Hotel. 2.400 Zimmer. Könnt ihr euch nur mal so ein bisschen vorstellen, was da los ist?
Eigentlich eine Stadt für sich, das Hotel. Ja, eigene McDonald's, verschiedene Restaurants.
Restaurants und alles, ja.
Steakhouse, Italiener, Chinese. Dann das Normale, wo man frühstücken und essen konnte. Ja, mehrere Boutiquen, wo man so Souvenirs und alles Mögliche kaufen konnte. Und natürlich die ganzen einarmigen Banditen, die in jedem Hotel in Las Vegas
sind. Und die zweiarmigen.
Ja, genau. Die da sitzen und rauchen und trinken. Ja. Und ja. Ja. Durch den Strip sind wir nur durchgefahren, dass wir ein bisschen was sehen. Laufen wollten wir nicht, weil die Kriminalität ist ja auch extrem in Las Vegas. Es hat uns dann auch gereicht, weil es sind ja alles mega Entfernungen. Und dann sind wir ja, nachdem wir in Las Vegas waren, sind wir ja nach Flagstaff. Und da hat dann das Schöne eigentlich angefangen. War überrascht, Sammy fand das außerhalb die Natur auch viel besser als jetzt wirklich die Großstadt zu sehen. War man ja dann am Hooverdamm, am Grand Canyon. Was im Semi so gefallen hat, war mit dem Wasser drüber lernen. Das kommt ja alles wieder hoch durch die Thermik. Da rechnet man ja gar nicht mit. Oder sie, die haben ja überall die Wasserspender, wo man trinken kann. Da macht dann auch mal das Wasser so einen Bogen. Kann man nicht raustrinken, muss man sich so seitlich daneben stellen, dass man was in den Mund kriegt. Es war ganz interessant. Und was auch mega war, waren die ganzen Tiere überall. Also die Eichhörnchen, die sind ja komplett anders als unsere. Die haben ja nicht diese rötlichen. Es gab große und kleine. Und dann, gut, die kleinen sind ja eher die Chipmunks da, die Streifhörnchen. Die waren so ganz winzig, so ganz süß. Ich hätte am liebsten eins mitgenommen. Und gerade am Grand Canyon hatten wir so Dinger, die sind so ganz nah zu einem hin. Da saß eine Familie auf einer Mauer und so ein Eichhörnle kommt da nicht so, Sammy, guck mal. Und er gleich Kamera gezückt und gefilmt. Jetzt ist dieses Eichhörnle zu so einem Teenie-Mädchen hin und geht deren da seitlich hoch. Und die guckt hin und hilf mir arg. Ich dachte nur, das hätte Vanessa sein können. Die ist so erschrocken.
Zum Glück war sie 2 Meter vom Rand weg, sonst wäre sie vielleicht, hätte sie noch länger.
Also da haben wir echt tolle Videos gemacht oder vor allen Dingen auch Semi oder so komische schwarze Rabenvögel mit so einem geknickten Schnabel. Da habe ich mal so, sollte man ja eigentlich nicht machen, so Salzbrezel hingeworfen und dann kam der da angetrabt auf dem Stein und so ganz vorsichtig mich mit dem Schnabel hin, musste den Kopf so schräg drehen, dass er es überhaupt erwischt hat, ein paar Versuche. Semi hat es gut gefilmt. Und überall dann auch die Hirsche und Elche ganz nah, wo man da am
Bear Lake
waren. Das war ja so wie der Notenständer entfernt. teilweise auch so an der Straße.
Aber das Ding hat einen Kopf, der war ja so, also das Ding hat mindestens 500, 600 Kilo gewogen.
So eine Höhe, so der hinten dann.
Und er guckt da rum, guckt mich an, ich sage, Und er so, okay, weiter gegrast. Ich so,
Die haben sich überhaupt nicht an den Leuten gestört, auch so auf der Straße, wenn man vorbeigefahren ist. Ganz oft, wir fahren und da stehen Rehe, große, kleine, alles Mögliche. Die sind nicht weg, die haben keine Angst gehabt, überhaupt nicht. Bei uns wären die ja so schnell, bis wir sie alle gesehen hätten, wären die weg gewesen. Oder dann auch dieses Mini-Streifehörnchen, wo mir da um die Füße rum ist. Ich habe doch gedacht, jetzt geht's mir gleich auf die Schuhe rauf und krabbel die Hose hoch oder so. Das war mega, ja, richtig toll. Ja, und dann waren wir ja noch bei dem Soldiers for Jesus wieder, waren wir ja in Durango, wo wir das Haus am See hatten. Das war ja Sammy sein Haus, das hat er geliebt, direkt am See. Und einmal sind wir vom Gottesdienst heimgefahren, sagt Sammy, da ist ein Bär. Und wir, ach was, garantiert nicht. Und dann am nächsten Tag haben wir uns mit Bekannten unterhalten. Dann haben die erzählt, dass die Nachbarsmädchen einen Bär gesehen haben. Dann haben wir gefragt, wo war denn das? Genau, war tatsächlich ein Bär. Also die Mädchen, denen wurde nicht geglaubt, im Semi wurde nicht geglaubt, aber nachdem es dann beide erzählt hat.
Du binst uns doch ein Bär auf jetzt. Ja,
sowas. Und letztes Jahr haben wir die Erfahrung auch gemacht, da ist einer fast mal mit dem Motorrad in den Bär rein. Weil, ja. Und Semi, darf ich die Geschichte erzählen mit der Klobrille? In unserer Cabin in der Hütte. Direkt, wir kamen frisch an, Sammy musste auf Toilette. Plötzlich kam er raus, die Klobrille ist gebrochen. Und ja, nein, darf das wahr sein? Okay, Thomas fährt wieder hoch zur Rezeption. Das ist ja ein Riesengelände, da kann ich ja nicht mal so bei Nacht da geschwind hochlaufen. Muss das Auto nehmen, war so ein Schotterweg. Durfte einem auch kein Auto entgegenkommen, weil waren wenig Ausweichmöglichkeiten, die dann so, ja, alles kein Problem, sie kommen gleich
und
gucken
danach. Mein Mann kommt gleich und ich kenne ja in Amerika, gleich ist eine Woche später. Dachte ich, was machen wir nicht so lange?
Mein Näschen läuft. Auf jeden Fall, die waren gleich da. Definitiv gleich. Er hat die Klobrille gewechselt und dann kamen wir so ins Gespräch.
Und das sind die neuen Besitzer
Jahr. Seit, ja, dieses Jahr oder letztes Jahr, weiß gar nicht genau, auf jeden Fall ein jüngeres Ehepaar. Vorher waren das zwei ältere Damen. Und die Soldiers for Jesus machen das ja schon
30 Jahre.
Aber 20 Jahre oder was sind sie dort in dem Camp. Ja. Von daher, die haben da fast alle Hütten dann quasi geblockt. Und die Neuen machen das auch mit. Und wir wussten natürlich nicht, inwieweit dass die jetzt im Glauben stehen oder nicht. Auf jeden Fall so.
Sie war gläubig.
Gläubig, ja. Er nicht so richtig, aber gläubig in Amerika ist ja stellenweise auch wieder was anderes wie bei uns, weil es ja die Landeskirche nicht so gibt wie bei uns. Kamen wir ins Gespräch, Thomas hat viel erzählt, hat eigentlich sein ganzes Zeugnis erzählt, ich glaube eine ganze Stunde oder noch länger. Und der Mann hatte Tränen in den Augen, der war so angerührt, die haben uns zum Schluss gedrückt. Und ja, das Ding war auch, die Hütte, die wir hatten und die nebendran sind die ältesten überhaupt. Die wurden damals hingestellt, das ist ja so ein Stausee, also kein natürlicher See, wo quasi der Stausee gebaut wurde für die Arbeiter, für die Bauarbeiter. Und dann hat sie so gesagt, ja, in der Hütte nebendran ist letzte Woche die Klobrille kaputt gegangen. Sie haben eigentlich schon drauf gewartet, dass sie kaputt geht, weil die schon antik war. Antik ist auch so ein Thema. Antik ist bei denen 40, 50 Jahre alt. Die haben zwar die uralte Natur, die uralten Bäume, aber die Häuser sind bei uns älter. Wir wurden auch gefragt, ob wir Klimaanlage haben, sage ich, in den Restaurants teilweise, Supermärkte, ja, Autos haben wir Klimaanlage, Häuser weniger. Braucht man aber auch nicht wirklich, weil die Häuser gut isoliert sind. Oh, wie... Ja, so alte Steinmauern, dicke, die isolieren. Ja. wenn du nur so dünne Pappkarton-Dinger hast, isoliert ja nicht. Aber
Zum Schluss haben wir dann gesagt, wir wissen jetzt, warum die Klobrille kaputt gegangen ist. Ja. Beide, damit wir das Gespräch hören können.
Genau.
Weil ich sage, Gott macht eine Klobrille kaputt, damit er das Evangelium hört.
Die haben sich 100-mal dafür bedankt, für das Gespräch. Und auch als wir dann abgereist sind, bitte kommt wieder. Es war so mega, das Gespräch und so. Ja, so solche Dinge haben wir auch erlebt. Oder dann auch bei den Soldiers. Viele waren ganz geflasht vom Semi. Ganz toll. Ich hatte da letztes Jahr eine kennengelernt, eine Inderin. So ein ganz dünnes Frauchen.
Ich glaube, doch nichts mit der Predigt heute.
Schauen wir mal. Die hat auch immer wieder mit mir geschrieben und hat sich riesig gefreut und auch fand es toll, dass er auch mitkommt. Und die hat eine kleine Tochter, die ist vielleicht so im Leo seinem Alter, so 6, 7, 8, keine Ahnung, wie alt sie ist. Die hat Haar bis fast in die Kniekehle, die Kleine, voll süß. Auf jeden Fall, die Noreen heißt die, genannt wird sie nur Bollywood, weil sie ja Inderin ist, ist ihr Spitzname. Traf sie dann auf mich und im Semi stelle ich ihr vor, mein Babyboy. Und sie, oh, ist der hübsch, warum hast du mir nicht gesagt, dass der so hübsch ist und so groß und so hübsch von außen und von innen. Ich sehe Jesus in ihm und oh, wie alt ist der? Kannst du warten, bis meine Tochter zu alt? Ja, ich war mega geflasht wegen der ihrer Reaktion. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und viele halt so waren begeistert, dass er oder ja, dass halt wir so als Familie mit Gott gehen und so eine Einheit da ist und dass er in seinem Alter schon so eine Geschichte hat mit Gott und seinen Weg geht mit Gott, ist dort nicht selbstverständlich, dass jetzt wirklich ein Kind mit 8 Jahren sich taufen lässt und schon Erfahrungen mit dem Heiligen Geist hat. Ja. Und dann in Denver haben wir die Jessica besucht, die Tochter von der Karin, die ja auch jetzt 6 Wochen in Deutschland war. Und es war auch eine mega tolle Erfahrung. Ihr Mann und die Kinder hatten ja ein bisschen Angst vor uns, was da auf sie zukommt. Ob sie jetzt da über die Bibel ausgefragt werden oder was, wenn der Pastor ins Haus kommt. Die haben für uns aufgetischt. Die haben uns willkommen geheißen. Nach einer gewissen Auftauphase waren dann auch die Kinder gewillt, mit uns zu sprechen. Ich fand es so süß. Der Mittlere und der Kleine haben den Tisch gedeckt und dann sagt der Mittlere zum Kleinen, du tust bei denen Besteck hinlegen und zerwerten, weil er sich nicht getraut hat. Ja, also es war echt wieder eine mega Erfahrung, die Natur und alles. Also es war gigantisch. War echt schön. Und auch die Offenheit von den Menschen. Ich habe Freitag und Samstag wieder arbeiten müssen. Ich habe gleich gesagt, ich glaube, ich wandere aus, als ich die hektischen Deutschen wieder erlebt habe. Ja.
Ja. Ja, 2 Geschichten noch zum Geist dazu noch. Wir waren ja bei den Soldiers und der Kai hat ja Nachtschicht, dann konnte ich immer mit dem schreiben, weil sonst kann ich ja nur morgens, weil dann ist ja wieder Nacht bei euch. Und ich sitze mit dem Sammy beim Mittagessen und habe so einen Eindruck vom Herrn. Da, Sammy, ich glaube, wir sollten ein bisschen helfen, Müll einsammeln. Und dann schreibt der Kai wieder, ich schreibe zum Kai, der Kai schreibt zurück, ich schreibe zum Kai. Auf einmal steht einer vor mir, hey, wie wär's denn mit euch zwei, wenn ihr mal helft, Müll einsammeln? Und ich so, ach du Scheiße. Den Eindruck hatte ich gerade auch schon, aber jetzt haben wir einen Anpfiff gekriegt. Dann Sammy und ich sind dann rumgerannt mit der Mülltüte. Ja, dachte ich, aber alles gut. Da lernst du wieder Demut, weißt du? Und dann waren da noch ein paar so, die ich gut kannte, die dann so, hey Thomas, warum sammelst du Müll ein? Sag ich, because. Weil. Manche Sachen sind halt weil, stimmt's? Und mit ein paar so Leidern habe ich echt meine Schwierigkeiten. Und ich habe dann aber gemerkt, die Kleinen machen das alle wieder gut. Und da habe ich mir so gedacht, vielleicht ist es ja manchmal auch so. Vielleicht mache ich hier mit dem einen oder anderen Schwierigkeiten, weil ich gerade nicht gut drauf bin oder wie auch immer. Und ihr macht es dann mit eurer Liebe wieder gut. Amen. Du kannst aber auch beleidigte Leberwurst sein und sagen, ja, jetzt gehe ich. Bin ja nicht gekommen, um Müll einzusammeln. Ich bin aus Deutschland, ich sammle kein Müll ein. Ich bin Pastor. Das bringt ja alles nichts, oder? Und dann kam die Krönung, dann kam der Oberpastor zu mir. Ja, mit dir muss ich noch reden, dachte ich. Was kommt denn jetzt? Natürlich dann, wir waren von morgens 8 Uhr bis um 10 war Veranstaltung. Wir waren hundemüde, Jetlag, hundemüde. Ich wollte nur, der Sammy ist nicht mehr, wenn man so weggekippt hat. Aber ich kann nicht mehr, ich will ins Bett. Sag ich, Sammy, du musst durchhalten. Und dann kam der, ja, wann können wir miteinander reden? Sag ich, ja, morgen früh, ja, morgen früh. Oder nachher noch. Kommst du nachher in meine Cabin? Und ich so, oh. Dann haben wir da gewartet, dann hatten wir das Gespräch. Und dann fing es so an, wie es oft anfängt mit Christen. Wie können wir euch in Deutschland helfen? Dachte ich, die Frage ist gut. Aber ich habe schon gespürt, da ist ein Beigeschmack. Und dann sage ich so, ja, das ist eine gute Frage, das und das, habe ich so ein paar Punkte genannt. Und dann sagt er, ich weiß, was euch hilft. Ihr müsst Bible Study machen. Bibelstudium sollen wir machen. Dann gucke ich immer, ist das ein Witz oder ernst? Ich sehe dann, das war ernst. Dann sage ich zu ihm, du weißt schon, dass ich seit 25 Jahren Pastor bin. Ja, das weiß ich. Dachte ich, ADS. Ach du Scheiße. Na, ich habe nur gedacht, du willst jetzt gerade zum Fünf-Sterne-Koch sagen, er soll einen Kochkurs machen? Was für, aber ich hab dann so gemerkt, jetzt rummords in mir. Kennt ihr das? Wo du so an dein Limit kommst und denkst, ich glaube, ich verlasse den Verein wieder. Das ist mir zu blöd. Und da habe ich gebetet. Ist immer gut, wenn du betest. Und wen musst du fragen?
Den Heiligen Geist.
Den Herrn. Und der hat gesagt, Thomas, Silenzium. Weißt du, wenn vieles passt und ein Punkt dich aufregt, das ist hier genauso. Hier passt vielleicht vieles, ein Punkt regt dich auf. Dann kannst du jetzt die Entscheidung treffen, ich gehe. Oder du sagst, ich gehe da durch.
Ja.
So, und jetzt kommen wir zum Wort Gottes. Seid ihr ready? Vielleicht überziehe ich heute ein bisschen, aber ich weiß, ihr kriegt jetzt Wort Gottes. Halleluja. Matthäus 13 ab Vers 44. Matthäus 13, 44 in der Luther. Und ich habe so total vom Heiligen Geist gespürt, auch in der Zeit, wo wir weg waren, wie sehr der Heilige Geist euch liebt. Und ich habe ein Angebot gekriegt, nach Amerika zu kommen und zu bleiben. Und ich habe gedacht, nö. Warum nicht? Wer hat es mir nicht gesagt? Es gibt immer Angebote. Das Gras ist immer grün auf der anderen Seite. Aber es gibt keinen schöneren Ort als da, wo Gott dich haben will. Amen. Wenn es eine Gefängniszelle ist, wird es die schönste Gefängniszelle der Welt. Und wenn es ein Palast ist, wird es der schönste Palast der Welt. Aber du musst da sein, wo Gott dich haben will. Amen. Und es ist gut, wenn du gelernt hast, auf den Heiligen Geist zu hören. Herr, wo stellst du mich hin? Und da heißt es nicht, egal ob du einen Menschen heiratest, ob du einen Arbeitsplatz bekommst, ob du in der Nachbarschaft bist. Wenn Gott gesagt hat, mach das, heißt es nicht, super toll, Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, es kommt die Herausforderung und die kommt ziemlich früh. Und da habe ich gedacht, ja Herr, du bist aber dabei, du bist hier dabei. Ich habe mich richtig gefreut, zurückzukommen, euch wieder das Wort zu geben. Wisst ihr, was wir hier für einen Schatz haben seit 15 Jahren? Die Amerikaner, die denken in einem System, ohne es böse zu meinen, sie denken, sie waren auf dem Mond, die waren nie auf dem Mond, nur nebenbei. Die Mondlandung gab es nie, aber das lass dir selber zeigen. Aber sie denken, sie waren auf dem Mond und alle anderen leben in Höhlen und haben einen Esel vor der Türe. Wir hatten ja gebucht, dass wir in den Rocky Mountain National Park fahren. Es ging über 3000 Meter hoch, da kannst du mit dem Auto fahren, Wahnsinn. Ne? Ausgestiegen, ich habe Kopfweh gehabt von der Höhenluft und meine Bronchien haben gebrannt eine gute Stunde, bis es wegging. Aber bevor wir da hochgefahren sind, haben wir da im Camp gesagt, wir fahren da hoch. Dann fragt mich doch ernsthaft einer, hast du keine Angst, da hochzufahren? Dachte ich, ja, ist die Straße so schlimm? Ja, ich würde da nicht hochfahren. Dann, ich habe die erste Gedanke, und dann zu Ende fragt er mich, kannst du überhaupt Kurven fahren? Dann stehe ich immer da und denke, ja, Amerikaner, ihr seid so goldig, man muss euch einfach lieb haben. Ja, ihr habt Disney, ihr habt Kuscheltiere, man muss euch einfach gerne haben, weil so eine Frage hat mir noch nie ein anderer gestellt auf dieser Welt. Versteht ihr? Kannst du Kurven fahren? Da habe ich zu ihm gesagt, yes, my brother, I can drive through the course. It's very good. Ja, aber da, weißt du, das ist so eine Sache, da merkst du, wie ist denn das so in Deutschland? Das ist die Lieblingsfrage, wie ist denn das so in Deutschland? Wie ist denn das so in Deutschland? Da musst du immer genau überlegen, was du erzählst. Ja? Weil sonst haben sie ein Bild. Ne? Deutschland ist Bavaria, also Bayern und Kuckucksuhren. Und dann gibt es Hamburger. Und wenn du sagst, da gibt es aber eine Stadt im Norden, die heißt Hamburg, dann hä? Und die Kuckucksuhren gibt es im Schwarzwald, nicht in Bayern. Hä? Ja, ist schon okay. Lass gut sein. Deutschland ist beautiful. Kommst du mal, guckst das an. Okay, my brother. Yes. So, zurück. Habe ich an euch gedacht. Und dann hat der Herr mir die Bibelstelle gegeben. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin, verkauft alles, was er hat und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Hier gibt's ganz viele Dinge in dieser Geschichte. Das Himmelreich ist Gottes Reich. Und der Kaufmann, das ist der Vater. Und du bist diese kostbare Perle. Und der Kaufpreis ist ganz wichtig in dieser Geschichte. Der Kaufmann, in diesem Fall der Vater, muss kaufen. Das heißt, wenn du etwas haben willst, musst du einen Preis bezahlen. Und dieser Preis für diese kostbare Perle war Jesus. Der Vater verkaufte den Sohn, um dich zu haben. Der Kaufpreis für diese kostbare Perle, die der Vater suchte und fand, nämlich dich und dein Leben, um deinen Namen ins Buch des Lebens schreiben zu dürfen, der Preis, der Kaufpreis, das Lösegeld war Jesus. Du bist diese kostbare Perle. Und der Herr hat mir heute Morgen gesagt, sag ihnen, du bist nicht dumm. Du bist kein Versager. Du bist kein Dummkopf. Manche von euch wurden so erzogen, du bist ein Versager, ein Dummkopf, du kannst nichts, du bist ein Taugenichts, alle können es, nur du nicht. Du, ich rede von dir, bist eine kostbare Perle in der Krone des Vaters, eingefasst durch den Heiligen Geist. Du bist wertvoll, du bist geliebt, du bist wertgeachtet. Du bist nicht einfach irgendjemand, sondern du bist ein Sohn, eine Tochter des Allerhöchsten. So, er verkaufte alles. Alles, was Gott etwas bedeutet hat, den höchsten Preis, den höchsten Schatz, den Gott hatte, war Jesus. Und er war bereit, diesen Preis aufzugeben, diesen Preis zu bezahlen, diesen Schatz, diesen einen Schatz loszulassen, um dich zu bekommen. Gott kann dich nicht einfach nehmen und dich in den Himmel zwingen. Das wäre illegal. Du kannst nicht einfach rausgehen und dir irgendwas, was hier rumsteht, nehmen und sagen, ist jetzt meins, ist Diebstahl. Gott kann das auch nicht tun. Gott kann nicht in diese Welt kommen und sagen, der Thomas gehört jetzt mir, fertig, aus, basta. Er kann es nicht. Es wäre Diebstahl. Gott stiehlt dich nicht in den Himmel. Gott liebt dich in den Himmel. Das ist ein Riesenunterschied, Leute. Das ist ein Riesenunterschied. Und ihr müsst euer Denken ändern. Und als er diese kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Gott gab alles auf, was ihm wertvoll war, um dich zu bekommen. Dein Preis, dein Kaufpreis, dein Preis, der Mensch, so wie dein Name ist, egal wie du heißt heute Morgen, dein Preis bestimmen nicht deine Eltern, nicht dein Umfeld, nicht dein Arbeitgeber, nicht Oma und Opa, nicht dein Mann oder deine Frau, nicht mal deine Kinder. Dein Preis ist so kostbar, dass Gott den höchsten Preis bezahlt hat, um dich zu bekommen. Amen. Und das ist wichtig für uns, dass wir das wissen. Jetzt dürfen wir A, nicht überheblich werden und zwar und auf der anderen Seite vom Pferd fallen oder auch auf der Seite vom Pferd fallen, wo wir sagen, naja, ich fühle das nicht, ich spüre das nicht, ich sehe das nicht. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, was Gott über dich sagt, was Gott über dich denkt, das ist die Wahrheit. Und nicht, was Menschen gesagt haben. Jeder Mensch, der in dieser Welt ist, hat eine Prägung, hat einen Stempel. Weißt du, bei den Soldiers, da sind Mörder dabei. Der National President ist auf der Straße von Los Angeles aufgewachsen als kleines Kind. Auf der Straße. Eltern haben ihn auf die Straße geworfen. Er konnte bis zum Erwachsenenalter weder lesen noch schreiben. Er war in einem Chapter, ich kann nicht immer alle Namen nennen, ich muss aufpassen, was ich erzähle. Aber er war in dem schlimmsten Hells Angels Chapter, wo alle anderen Hells Angels Angst gehabt haben, wenn die gesagt haben, ich bin von diesem Chapter. Könnt ihr euch das vorstellen? Da war er, der hat einem eine Machete in den Bauch und rumgedreht, er ist gestorben, er war im Gefängnis. Und er hat lesen und schreiben gelernt, hat sich bekehrt, Gott hat ihm eine Frau geschenkt, eine richtige, wir nennen sie immer Barbie. Solche Fingernägel, Fingernagelstudio, so Haare, sie sind Barbie. Und er liebt sie und himmelt sie an, das ist lustig. Und dann steht dieser Mann auf der Bühne vor 200 Rockern und singt jedes Mal ein Kinderlied. Sammy und mich hat er auch auf die Bühne geholt, das war mir sowas von peinlich. Du stehst da vorne, musst ein Kinderlied singen. Ich bin ein Schaf in der Herde Gottes. Mäh. Und alle machen Mäh. Ich bin keine Ziege. No. Ich bin keine Ziege. Nein. Und dann 50 Mal. Bäh. No. Bäh. Und du stehst da in der Semi. Aber egal. Leute, da lernst du Demut. Und der, weißt du, das sind Leute, wo ich gemerkt habe, was ist Jesus in der Lage zu tun? Der könnte sein Leben lang denken, ich bleibe in der Verdammnis, ich habe jemand umgebracht. Ich maß mir nicht an zu sagen, das ist nicht schlimm oder Gott hat ihm vergeben, alles gut. Er muss durch diesen Prozess durch. Paulus war auch ein Mörder, ein Massenmörder sogar. Und trotzdem hat er 2/3 des Neuen Testaments schreiben dürfen. Wem viel vergeben wurde? Nochmal, wem viel vergeben wurde? Die Liebe in deinem Leben ist das Zeichen, ob du nah bei Jesus bist oder ferne. Mir können Leute erzählen, ich bin 30 Jahre gläubig, ich bin 100 Jahre lang als Statue in der Kirche gestanden. Schön! Ich kann mich auch 100 Jahre in die Garage stellen, werde ich trotzdem kein Auto. Ich kann auch in der Kirche stehen, werde ich trotzdem nicht gläubig. Verstanden? Was deine Früchte sind, deine Früchte sprechen eine Sprache in deinem Leben. Strahlst du Jesus aus oder nicht? Sollen wir uns das anschauen in der Bibel? Matthäus 12 ab Vers 33. Matthäus 12 ab Vers 33. Nehmt einer einen Baum ist gut, so wird auch seine Frucht gut sein. Oder nehmt an einen Baum ist faul, so wird auch seine Frucht faul sein. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Ihr Otterngezücht. Jetzt pass auf, Jesus redet zu den Nichtgläubigen. Nicht, dass du denkst, Jesus sagt dir heute Morgen, du wärst Otterngezücht. Nein. Er redet zu den Ungläubigen, aber wir lernen aus diesen Zeilen, was Jesus denkt. Ihr Otterngezücht, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Wenn man so Jesus-Filme sieht, da ist immer so eine Conchita Wurst, so eine Frau mit Vollbart, die spielt den Jesus, den Heiland, den Heiligenschein. Ihr wisst ja, dass Jesus keinen Heiligenschein hat, sondern das kommt vom ägyptischen Sonnengott Ra. Aber das lassen wir jetzt, das wird alles zu viel. Aber Jesus hat keinen Heiligenschein gehabt. Der ist nicht rumgelaufen und die Menschen haben sofort gesehen, der leuchtet, der ist der Sohn Gottes. Das war ganz anders. Die haben gesagt, wer ist der denn? Was erzählt der für ein Zeug? Der ist doch der Sohn von Maria und Josef. Wir kennen den doch. Was labert der? Auf gut Deutsch. Stimmt's? Und jetzt kommt der Herr und schockiert. Jesus hat immer die Leute schockiert. Aber das war gut. Wahrheit macht frei, aber sie ist knallhart. Ihr Otterngezücht. Die Leute damals wussten, wer die Schlange ist. Und dass die Schlange ins Paradies kam, illegal. Ihr Otterngezücht, wir können dir Gutes reden, die ihr böse seid, aber erklärt sie ihnen, lässt sie nicht dumm sterben. Er sagt, wer es das Herz voll ist, das geht der Mund über. Mit was eines Menschen Herz voll ist, das redet er den ganzen Tag. Wenn du einen VfB-Fan triffst, der wird den ganzen Tag von Schalke erzählen. Richtig? Nee, von was wird er erzählen? Von VfB. Der hat schon einen Friedhofplatz beim VfB-Friedhof gebucht. Sein Toilettenpapier ist VfB oder Schalke wahrscheinlich, weil ne? Seine Bettwäsche ist VfB, sein Schal ist VfB, seine Söckchen sind VfB, der ist VfB-Fan. Du musst nicht fragen, du siehst das. Egal was. Hier haben wir ja Hoffenheim, wenn du durch Hoffenheim fährst, alles blau-weiß. Okay? Was das Herz voll ist, geht der Mund über. Bist du voll mit Jesus? Bist du voll mit Glauben? Bist du voll mit Liebe? Bist du voll mit Barmherzigkeit? Bist du voll mit Erbarmen? Das redest du. Bist du voller Bitterkeit? Bist du voller Neid? Bist du voller Eifersucht? Bist du voller Missgunst? Bist du voller Boshaftigkeit? Das redest du. Kommt aus deinem Mund raus. Dann sind alle blöd, alle sind Arschlöcher, alle sind Idioten, alle sind dumm, alle sind doof, nur nicht du. Ich bin heute Morgen krass, ich sage euch das, was der Heilige Geist mir gesagt hat. Ich habe seit 2 Tagen wieder die Hölle bei mir zu Hause gehabt mit den Mächten der Finsternis. Ich weiß, dass der Teufel nicht will, dass ich predige. Aber ich predige die Wahrheit und du hörst es, weil es dein Leben verändert. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus seinem guten Schatz. Ein guter Mensch. Es gibt keine guten Menschen, aber wir wissen, dass du gut bist, weil Christus in dir lebt. Deine Güte, dein Gutes kommt von Christus, nicht von dir. Amen. Amen. So, Und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie reden. Stellt euch, ich habe es schon mal gesagt, ein Schauspieler, der redet Dinge als Schauspieler und denkt, das hat keine Auswirkungen. Doch, viele Schauspieler bekommen Krebs, schon mal mitbekommen. Sie haben einen Krebskranken gespielt. Sie haben gesagt, ich habe Krebs, ist ein Bekenntnis. Für Gott ist es egal, ob du das im Spaß sagst, im Zorn oder einfach so. Deine Worte haben Macht. Leben und Tod stehen in der Zunge Gewalt. Bist du froh, dass du kein Schauspieler bist? Und denkst, ah, das macht doch nichts, hat keine. Doch, es hat immer Auswirkungen. Probier es an dir aus. Geh heute Nachmittag irgendwo hin, lauf durch einen Weinberg oder sonst und sag die ganze Zeit, ich bin doof, ich bin doof, ich bin doof. Was glaubst du, wie schnell du dich komisch fühlst? Und du kannst das Gegenteil machen, sagen, ich bin geliebt, ich bin geliebt, ich bin geliebt. Und du merkst auf einmal, wie deine Stimmung hochgeht und du dich geliebt fühlst. Warum? Weil es immer Auswirkungen hat. Was ihr sprecht, hat Auswirkungen. Und Leute, der Teufel wird dir immer jemanden schicken, der dich ärgert. Und am allerliebsten aus der Gemeinde. Am allerliebsten hier. Warum? Weil wir beim Fremden vielleicht noch sagen, okay, dem vergebe ich, der wusste es nicht besser. Aber die Schwester, die wusste es. Der Bruder wusste es. Nein, da ist meine Gnade zu Ende. Die Bibel ist ganz anders. Die sagt, zuerst den Brüdern und Schwestern und dann den Ungläubigen. Christsein ist eine Herausforderung, Leute. Ich hatte gestern eine Vision im Gebet. Ich habe 2 Tage lang gegen die Mächte gekämpft. Und da habe ich ein Bild gesehen. Ich habe versucht, es aufzumalen. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich erkläre es euch. Ich habe hier so die Erdoberfläche gesehen und dann ein riesen Maul. Das war, ich habe einen Pac-Man gemalt, weil ich kann nicht gut malen. Aber das war eine Dämonenfratze und das symbolisiert die Hölle. Und es sind ganz viele Menschen gelaufen und da reingefallen und gefressen worden von der Hölle. Permanent. Und aus dem Himmel, das soll der Himmel repräsentieren, kamen so Seile runter, wie früher im Turnunterricht. Kennt ihr noch die Seile, wo man hat hochkraxeln müssen? War verdammt anstrengend und schwierig, gell? Und an manchen Stellen waren Knoten. Und da habe ich gesehen, wie nur ganz wenige gesagt haben, ich bin bereit, hier hoch zu kraxeln in den Himmel. Und an den Knoten durften sie sich ein bisschen ausruhen und dann ging es weiter bis zum nächsten Knoten. Leute, das ist Christsein. Christsein ist nicht der breite, bequeme Weg, sondern es ist anstrengend, es kostet einen Preis. Und dieser Preis heißt ganz oft, meinen Willen loszulassen und Gottes Willen anzunehmen. Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Und selbst wenn sie es wissen, was sie tun, musst du immer noch vergeben. Leute, heute geht's tief. Ich habe gedacht, Herr, wird es nicht zu viel? Und der Herr hat gesagt, mach das, was ich dir sage. Ich hoffe, du bleibst bis zum Schluss. Ich hoffe, es wird dich segnen. Christ sein, und es sind wenige, die diese Seile hoch sind. Wenige. Und die letzten Seile waren bis kurz vor die Hölle. Und das ist, wo die Gemeinde sagt, oder wo die Bibel sagt, die Gemeinde steht an den Pforten der Hölle. Um bis an der letzten Stunde noch Menschen umzuleiten von der Hölle in den Himmel. Die Hölle ist voll von Leuten, die sagen, jetzt bin ich bereit. Nee, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Das ist genauso, wie wenn Gott einem Mörder sagt, und das tut er. Schieß nicht, schieß nicht, schieß nicht, schieß nicht. Stimmt's? Hat er das bei Kain gesagt? Ging er zu Kain und hat gesagt, hey, tu es nicht. Herrsche du über die Sünde. Und er erschlug Abel. Und wenn der Mörder abgedrückt hat und hat dem anderen in den Kopf geschossen, dann ist es zu spät. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von einem jedem nichtsnützigen Wort, das sie reden. Gott sei Dank bin ich nicht mehr im Gericht. Amen. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, kommt nicht mehr ins Gericht. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Aber das kann immer noch passieren. Wenn ich ständig andere Leute richte und negativ über sie rede, trifft es mich. Nochmal. Der Teufel hat keinerlei Anrecht mehr an meinem Leben und auch keins mehr an deinem Leben, wenn du Kind Gottes bist. Wenn ich anfange und nehme jetzt die Lydia als Beispiel und sage, die Lydia ist ja so blöd, ihr gelber Pulli sah das scheiße aus am Sonntag. Mal davon abgesehen, dass mich das einen feuchten Dreck angeht. Ich rede mal Klartext mit euch heute Morgen, ich bin wieder knallhart, ich weiß. Wenn du heute wieder dich aufregst über mich, Halleluja, alles richtig gemacht. Ich bin kein Eierbobeier-Prediger und das will ich auch gar niemals sein. Ich möchte, dass das Wort schärfer ist wie ein zweischneidiges Schwert, trennt Mark und Bein, Seele und Geist. Amen. Dann geht die Lydia nach Hause, die war super gut drauf, die spürt, Mensch, das Wort war toll. Auf einmal fühlt sie sich komisch. Auf einmal bekommt sie Gedanken, deine Bluse, die ist blöd. Lydia steht vor dem Spiegel, wieso ist meine Bluse blöd? Ja, weil die Dämonen, ich habe mit meinem Wort, mit meinem Mund, die Dämonen, die kein Anrecht haben, Anrecht gegeben, Lydia anzugreifen. Versteht ihr, was im Geist passiert? Glaubst du, Jesus sitzt im Himmel und sagt, ach, der Thomas wieder, was er wieder für dumm Zeug redet, Papa, der ist halt so. Nein, 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 nein. Der Cousin und der Bruder von diesem Dämon kommt zu mir. Und am nächsten Tag oder irgendwann spüre ich das genau das, was ich gesät habe. Auf einmal fühle ich mich blöd. Und wenn wir jetzt nicht aufpassen, fühlt sich innerhalb kürzester Zeit die ganze Gemeinde blöd. Und dann schreien wir zu Jesus und Jesus sagt, ich habe euch alles gegeben. Verstanden, wie das läuft? Leute, ich habe das alles mit Tränen gelernt über Jahrzehnte. Wenn ich das schon vor 30 Jahren gewusst hätte, wäre mein Leben schön gewesen. Ich habe Jahre in der Depression verbracht, nicht Monate, Jahre, und geschrien nach Hilfe und ich habe keine bekommen. Weil Christen haben keine Nerven und keine Zeit. Und wir gehen immer mehr in diese Zeit, wo Leute keine Zeit mehr haben. Schon mal festgestellt? In Amerika, ich wollte mehrfach mein Zeugnis erzählen. Ich komme nicht dazu, weil die dir fallen die alle ins Wort. Jeder ist wichtig, jeder hat eine Geschichte. In Ordnung. Ich habe da nichts dagegen. Ich sammle den Müll ein. Ich sammle den Müll ein mit derselben Salbung, wie ich predige. Und ich stehe nicht hin und sage, hey, ich bin Pastor, ich mache das nicht. Ich mache es. Und ich sage, Jesus, danke, dass ich den Müll einsammeln darf. Und da kamen ganz viele Brüder und haben gesagt, danke, Thomas, dass du den Müll einsammelst. Sage ich gerne. Man lernt was beim Müll einsammeln. Amen. Leute, Jesus hat euch so lieb, dass er euch nicht so lässt, wie ihr seid. Nochmal, du bist eine Perle in der Krone des Königs. Und weil du eine Perle bist, poliert dich Gott öfters und lässt den Dreck nicht an dir. Weil dieser Dreck kommt zurück auf den König. Wenn er Besuch hat, sagen die Leute, warum ist denn deine Krone so dreckig? Ach, das ist der Thomas. Eigentlich meine Lieblingsperle, aber der redet halt immer schmutziges Zeug. Nein, so ist Gott nicht. Wir müssen uns ändern. Amen. Amen. So, weiter geht's. Matthäus 6 ab Vers 5. Matthäus 6 ab Vers 5. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich von den Leuten zu zeigen oder vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du Gutes tust im Reich Gottes, ich habe es dir schon mal gesagt, alles wird nur einmal belohnt. Für mich als Pastor ist es doppelt schwer, wenn ich euch ein Zeugnis erzähle, ist mein Lohn weg, weil ich Ehre von euch bekomme. Wenn du jemand erzählst, was du fürs Reich Gottes tust, ist dein Lohn bei Gott dahin. Du kannst nicht zweimal belohnt werden. Verstanden? Seht ihr, wie wichtig es ist? Behalt die Dinge für dich. Tu Gutes und halte die Schnauze. Genieß es. Warum sagt Jesus so oft, geh in dein Kämmerlein, mach die Türe zu? Da sieht man dich nicht. Was wir hier schon Leute hatten, oh, passt euch, hab vom Herrn gehört, ich soll die Toiletten putzen. Ich soll in der Küche helfen. Ich soll den Begrüßungsdienst machen. Ich soll den Büchertisch übernehmen. Ja, ja, bla, bla. Das machen die genau 14 Tage. Und da haben sie gemerkt, am ersten Sonntag kam der Pastor nicht und hat mich gelobt und am zweiten hat er mich schon wieder nicht gelobt. Vor ein paar Wochen hatte ich hier ein Gespräch mit jemand aus der Gemeinde und ich bin froh, dass die Person so demütig ist, das anzunehmen. Habe ich gesagt, ich lobe dich hier nicht. Hast du schon gemerkt? Ja. Habe ich gesagt, weil ich weiß, das ist kontraproduktiv für dich. In deinem Herzen gibt es noch ein Eck, was ständig nach Aufmerksamkeit schreit und nach Bewunderung. Und ich werde diese Ratte in deinem Herzen nicht füttern. Amen.
Amen.
Wenn du mehr Ehre willst, als dass du bereit bist, Jesus die Ehre zu geben, stimmt was nicht. Und es ist okay. Bei uns allen stimmt was nicht. Wir sind auf dem Weg. Der Weg ist das Ziel. Aber ich werde dich nicht loben, wenn du nach Lob lechzt, weil das wird dir nicht gut tun. Es ist Öl ins Feuer. Es ist ein Tausender geschenkt einem Drogensüchtigen. Der wird sich nicht neue Kleider kaufen. Der wird auch nicht eine Nacht im Hotel verbringen. Wir wissen, was der macht. Und Gott liebt dich so sehr, dass er das nicht fördert. Und es ist gut so. Amen. Sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein, schließ die Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Ein echtes, kurzes Gebet bringt mehr. Das ist wie ein Jäger im Hochsitz, habe ich schon tausendmal gesagt. Ein Jäger sitzt im Hochsitz, wartet, bis das Wild kommt, ein Schuss, ein Treffer, erledigt. So muss Gebet sein. Der nimmt nicht das Maschinengewehr mit hoch mit 3000 Schuss und schießt 2 Stunden lang in den Wald. Der hat Holz gefällt, aber kein Tier getroffen. So sind manche Christen. Sie meinen, wenn sie stundenlang plappern oder noch 20 dazu holen, dann muss der Heiland im Himmel aufstehen. Der Herrgott, den haben wir heute, aber der Mächtige, hat so einen Bruder. Heute haben wir wieder den Arm des Herrgott bewegt. Na, ich gedacht, jo, kann man noch stolzer sein, als zu behaupten, durch dein Gebet hat sich der Arm vom Herrgott bewegt. Meine Güte. Aber es gibt so Leute. Und wenn ihr betet, solltet ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedarft oder bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ist das unsere Einstellung? Oder haben wir... Leute, ich treffe immer wieder auf Christen und das macht mich innerlich so wütend, weil die sich selber komplett ins Abseits stellen. Sie meinen, sie hätten das Recht, nicht zu vergeben. Das ist der absolute Wahnsinn. Wenn ein Mensch, ein Christ meint, er hat das Recht, nicht zu vergeben, bist du vollkommen in der Hand des Teufels, aber nicht in der Hand von Jesus. Jesus hing am Kreuz und hat gesagt: Vater, vergib ihnen. Offen. Der hat nicht so gemacht: Du kommst da nicht rein. Nagel mich mal so ran, weißt du, muss ich deine Kollegen sagen, du kommst schon nicht rein. Der Himmel ist nur für mich. Nein, er hing so. Und aus dem Horizontalen, aus dem Dreckigen dieser Welt hat Jesus ein Vertikales gemacht. Ein Plus. Aus dem Minus der Menschheit wurde mit Christus ein Plus. Aus dem irdischen Blickwinkel, nur das Irdische sehen können, hat Gott gesagt: Durch meinen Sohn kannst du in den Himmel schauen. Verstanden? Wir müssen weg von dem Irdischen und weg von dem: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Und jetzt kommt: Ändere das ab in deiner Bibel, das ist eine falsche Übersetzung, ich beweise es dir. Und ich habe so übersetzt: Und führe uns in der Versuchung und erlöse uns von dem Bösen. So muss der Satz richtig heißen. Und das heißt nicht: Führe uns nicht in Versuchung. Gott versucht niemanden. Du kannst gerne mal Jakobus 1,13. Lydia, mach mal ganz schnell Jakobus 1,13 dran für die Zweifler. Gott versucht niemand. Also macht dieses Gebet keinen Sinn. Es ist ein Übersetzungsfehler. Und ich lehne mich weit aus dem Fenster zu sagen, in der Bibel gibt es Übersetzungsfehler. Die gibt es aber. Einmal hat der vorletzte Papst gesagt, dass das ein Übersetzungsfehler ist. Haben sie ihn alle angegriffen. Einmal sagt ein Papst was Gutes und dann... Niemand sage, wenn er versucht wird. Was ist Versuchung? Wer weiß es noch? Wo ist die Versuchung? Außen oder innen? Was? Innen. Versuchung kommt von innen. Es sind deine Begierden in deinem Herzen, wo du Ehe brechen willst, wo du stehlen willst, wo du betrügen willst. Versuchung ist von wo? Anfechtung ist von wo? Außen. Wo der Teufel, die Dämonen, Menschen dich anfechten. Wo ein Kollege kommt und sagt: Hey, da liegt ein Geldbeutel, steck ihn ein. Versuchung ist von innen. Niemand sage, wenn er versucht wird. Siehst du, was hier steht? Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht niemand. Also macht dieses Gebet so keinen Sinn. Das hat der Teufel leider geschafft, es zu verdrehen. Ändere es ab in deiner Bibel und bete es richtig. Auf jeder Beerdigung wird es gebetet. Da ist es zu spät. Okay, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns in der Versuchung. Kommt Versuchung. Jeden Tag bist du versucht. Und zwar mit deinem alten Leben. Warst du früher ein Lügner? Will der Teufel, dass du wieder lügst. Der gibt dir nichts Neues. Warst du ein Betrüger? Sagt er dir: Betrüg doch wieder. Warst du ein Sexbold? Ah, die Nachbarin, oh, die Kollegin, oh, oh, oh. Kennt ihr das Spiel? Immer, es ist immer dasselbe. Versuchungen, da ist Gott bei dir, wenn du ihn einlädst. Er kommt nicht einfach so, aber er ist da, wenn du sagst: Herr, hilf mir, ich spüre diese Begierde, ich will das nicht. Ich spüre diese Begierde, ich will es nicht. Im Hotel in Denver war eine Frau, bildhübsch, ein Model. Die stand irgendwie auf mich, keine Ahnung. Ich saß in der Lobby, wartete auf Bärbel. Und die lief da dauernd vorbei. Das erste Mal, das zweite Mal, das dritte Mal, das vierte Mal und dann das fünfte Mal, dachte ich. Und dann sah ich ihren Blick so. Es war so eine Madame mit so einem ganz adretten Anzug. Und ich habe schon gemerkt, sie wartet, dass ich aktiv werde. Und ich dachte, du kannst mich mal. Ich habe mein Bärbelchen da. Die Versuchungen kommen. Verstehst du? Du kannst potthässlich sein. Und der Teufel gibt dieser Frau plötzlich ein Bild, dass du der schönste Mann der Welt bist. Oder umgekehrt. Ich habe ein Interview gesehen, wo sie im Dritten Reich zwei Frauen interviewt haben. Deutsche. Und gefragt haben, was sie am Führer so toll finden. Der ist so groß und stark. Da habe ich gedacht, wo ist denn der groß und stark? Ja, der Teufel gibt ihnen das Bild. Der Führer ist groß und stark. Verstanden? Und was du immer machen musst, ich gebe das dir als Rat, erzähle sofort der Bärbel. Deiner Bärbel.
Ja.
Amen. Ich habe es Bärbel erzählt, da war vorhin eine, Schwitzel, Schwatzel, Schwutzel. Nächsten Morgen, ich stehe im Fahrstuhl, Bärbel so halb hinter mir und sie sieht mich und kommt, Fahrstuhl, hallo, so, ne? Hat sie nicht gesagt, aber der Blick. Und da sieht sie die Bärbel, oh, hat sich rumgetreten, da stand sie so. Bärbel hat lachen müssen. Bärbel hat lachen müssen, gell Schatz, ich erzähle keinen Mist. Du hast immer wieder diese Situationen. Und der Teufel kommt und sagt, die einmal ist kein Mal. Mach doch mal, sieht doch keiner. Nein, Gott sieht alles, er sieht ins Verborgene, haben wir gerade gelesen. Amen. Lass diese Versuchungen nicht zu. Lass diese Versuchungen nicht zu. Wo sind wir, bei welchem Vers? 13. So. Und führe uns in der Versuchung und erlöse uns von dem Bösen, denn die Versuchung kommt mit dem Bösen. Und dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr, jetzt kommt's, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird auch euer himmlischer Vater euch vergeben. Saat und Ernte. Saat und Ernte. Das ganze, die ganze Erde, das ganze Universum ist aufgebaut in Saat und Ernte. Stimmt's? Gott hat die Schöpfung gemacht. Er hat gesagt, es werde ein Baum, da stand ein Baum. Er sagt, es werde ein Huhn und dann war da ein Huhn. Die Frage ist nicht, was war zuerst das Huhn oder das Ei, das Huhn. Dann, als Gott fertig war mit der Schöpfung, produzierten die Bäume Bäume. Aber nicht, dass die gesagt haben, wuppet, steht da ein Baum, sondern in Samenform. Das Huhn hat nicht ein neues Huhn in Existenz gesprochen, sondern ein Ei gelegt. Verstanden? Alles im Reich Gottes kommt in Samenform. Du bist auch in Samenform gekommen. Jeder Meister, der einen Meistertitel hat in dieser Welt, im Handwerk oder sonst wo, das hat nicht plopp gemacht und der Meistertitel fiel vom Himmel und dann war er Meister. Alles war in Samenform. Verstanden? Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird auch euer Vater euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, hör gut zu, was hier steht. Verflixt nochmal, ich muss energisch werden. Vielleicht auch für manche im Internet. Wenn ihr den Menschen nicht vergebt, so wird auch der Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Leute, ich habe immer gedacht, jahrelang, jahrzehntelang, man kann die Errettung nicht verlieren. Aber heute bin ich überzeugt, es gibt einen Punkt, wo man die Errettung verliert. Nicht, weil Gott es will, nicht, weil der Teufel stark ist, sondern wenn wir nicht bereit sind zum Vergeben, kann der Vater uns nicht vergeben. Verstanden? Wenn du eine einzige Sünde auf dir hast, kannst du nicht ins Himmelreich eingehen. Kein Sünder kann ins Himmelreich gehen. Keine Sünde kann in den Himmel kommen. Versteht ihr das? Wie ernst es ist? Nochmal, Christen glauben, sie hätten das Recht, nicht zu vergeben. Und ich rede viel mit Frauen, die missbraucht worden sind. Meine Tendenz ist, 50% aller Frauen in Deutschland wurden als Kind missbraucht. Und ich rede kein Mist. Ich rede aus Erfahrung. Vom Opa, vom Vater, vom Bruder. Und manche Geschichten sind so schlimm, dass ich die Frauen stoppe und sage, bitte verschone mich mit den Details, mir wird schlecht. Okay? Und ich sage diesen Frauen nicht, du musst vergeben, sonst kommst du in die Hölle. Das wäre lieblos. Aber ich sage ihnen, du, Jesus hat dir vergeben, vergib deinem Vater. Ja, das kann ich nicht, sage ich, weiß. Das ist auch völlig okay, wenn du ehrlich bist und sagst, ich kann das nicht. Aber du musst an den Punkt kommen, wo du willst. Und dann lädst du Jesus ein. Und wenn du noch nicht willst, dann bete und sag, so wie ich es auch gemacht habe mit meinem Vater, ich wollte weder meinem Vater vergeben, noch konnte ich meinem Vater vergeben. Ich habe gesagt, Jesus, hilf du mir. Ich kann ihm nicht vergeben, ich will ihm nicht vergeben. Aber weil du mir vergeben hast, hilf mir, dass ich das Wollen, Gott gibt das Wollen und das Vollbringen. Das ist der erste Schritt. Und wenn das 10 Jahre dauert, egal. Gott sieht in dein Herz und sieht, du willst. Und dann ist es keine Sünde vor Gott. Sünde ist in unserem Herz dann, wenn wir bocken und sagen, nein. Nein, Herr. Kennt ihr das wie Petrus? Nein, Herr. Die Religiösen sagen immer nein, Herr. Ich habe nie ein unreines Tier angefasst noch gegessen. Gott bringt ein Tuch vom Himmel mit allen Tieren. Bis dahin war es verboten. Und wenn Gott sagt, es ist verboten, ist es was? Verboten. Wenn Gott am nächsten Tag sagt, jetzt ist es erlaubt, was ist es dann?
Erlaubt.
Dann kann doch Petrus nicht sagen, nee, das, ich bin so aufgewachsen, das war bisher verboten, ich will das nicht. Du kannst mit Gott nicht diskutieren. Die Bible Study bei den Soldiers ist Genesis 1, 1. Mose 1. Dum, 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 dum. Ich war nie unter dem Gesetz, ich werde nie unter dem Gesetz sein. Christus ist des Gesetzes Ende. Was nützt es mir, wenn ich das Gesetz lese? Die Bibel ist gut, auch das Alte Testament ist gut. Aber wenn ich nicht weiß, dass ich die neue Schöpfung bin in Christus Jesus, Römer 8, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wenn ich das nicht verstanden habe, dann kommt Verdammnis, wenn ich das Alte Testament lese. Das Alte Testament ist ein Bund zwischen Juden und Gott und nicht zwischen den Christen und Gott. Die Christen haben mit dem alten Bund nichts zu tun. Und ich vermisse diese Lehre in Amerika. Ich vermisse diese Lehre. Immer und immer wieder zitieren sie aus dem Alten Testament. Gott liebt dich, Sonja, aber er sieht die kleinen Sünden und dich bestraft er sofort. Gott sieht alles. Dieses Rumgeeiere. Wer war es jetzt? Habe ich jetzt einen Freispruch oder werde ich verurteilt? Wenn ich in Heidelberg im Amtsgericht vom Richter stehe, dann muss der ein Urteil fällen. Richtig? Er muss zu einem Schluss kommen und sagen, so, im Namen des Volkes oder wie auch immer, Freispruch oder Gefängnis oder sonst was. Der kann doch nicht sagen, ja, ich spreche den Herr Bauer frei, aber weil seine Nase so dick ist, das soll er 30 Tage in die Zelle. Das macht doch keinen Sinn. Aber so höre ich ständig Predigten. Jesus hat am Kreuz seine Schuld bezahlt, aber weil du das und das noch tust, kommst du 30 Tage in die Zelle. Versteht ihr, was ich sagen will? Das ist nicht die Wahrheit. Es gibt keine Strafe mehr für mich, aber es gibt Erziehung für mich. Erziehung ist gut. Ich strafe meine Kinder nicht, ich erziehe sie. Und die schlimmste Erziehung ist immer für mich, weil es mir mehr weh tut wie denen. Das merken die oft nicht, das wissen die nicht. Vor allem, wo sie klein waren, wenn der Papa Nein sagt, weiß ich, das Nein tut gut. Die Geschichte von Vanessa vom Diebstahl habe ich euch erzählt. Es hat mir mehr wehgetan als ihr wahrscheinlich. Aber es war notwendig, damit sie lernt, dass Stehlen nicht in Ordnung ist. Gott macht dasselbe mit dir und mit mir. Er schaut sehr lange zu, aber irgendwann kommt er zum Punkt, wo er sagt, Mädchen, Junge, jetzt muss ich ein bisschen ernster werden. Und es ist wichtig, dass wir nicht so weiterleben in der Bitterkeit oder in der Unvergebenheit oder in der Selbstherrlichkeit. Ein Herz, was liebt, kann gar nicht vergeben. Geht nicht. Wenn ich liebe, kann ich nicht vergeben. Es geht gar nicht. Ich liebe meine Kinder. Die haben auch schon für mehrere hundert Euro Sachen kaputt gemacht. Ja, dann stehe ich dafür ein. Ich sage nicht, dass das gut ist. Manchmal lasse ich es mir auch zurückbezahlen, damit sie was lernen. Aber versteht ihr, was ich meine? Liebe gibt. Leute, mit denen ich rede und die nicht vergeben wollen, sind immer die, die ein hartes Herz haben. Und dieses harte Herz ist nicht vom Himmel gefallen. Dieses harte Herz hat angefangen in Samenform. Wo ein Idiot in ihr Leben kam und sie gesagt haben, dem vergebe ich nicht. Und dann kam der nächste Idiot, weil der Teufel passt auf. Und der dritte und der vierte. Und dann kam der Vollidiot und nachdem der Vollpfosten. Und dann sitzen die da und denken, alle sind blöd in dieser Welt. Und sie werden mit jedem anecken und immer negativer und immer bitterer und immer negativer reden und alle sind blöd. Versteht ihr, was da läuft? Leute, das ist schlimm. Ich spüre den Schmerz in Jesu Herzen, weil er uns frei gemacht hat. Und der Teufel wieder durch die Hintertür ins Haus kommt und seine Eier legt. Wow, ich spüre die Salbung hier. Ich hoffe, du auch. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Leute, das ist so wichtig. Auch Matthäus 18, 35, könnt ihr zu Hause mal lesen, gucken wir jetzt nicht an. Auch da die Geschichte vom Schalksknecht. Lukas 6, Vers 37. Ich gebe euch heute wirklich ein dickes, fettes Brot mit. Leider ist die zweite Aufnahme von Sonja wieder nichts geworden. Wieder mal geklaut, wieder mal zerstört. Aber egal, wir bleiben am Ball. Auch da regen wir uns nicht auf. Wenn du da warst, bist du trotzdem durch das Wort gesegnet worden, wenn du es aufgenommen hast in dein Herz. Amen. Wenn du mitgeschrieben hast, umso besser. Lukas 6, 37. Und richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet auch ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Ist das schwer? Nein, es ist unmöglich. Aus deinem Fleisch ist es unmöglich. Zusammen mit Christus ist alles möglich. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Und wenn du glaubst, dass Christus mit dir ist, wird er dir helfen, Leute loszulassen, zu vergeben und nicht mehr zu richten, nicht mehr zu verdammen und nicht mehr Böse nachzutragen. Leute, Menschen werden sich verfehlen. Das wird nicht aufhören. Und in deinem Umfeld wird es auch nicht aufhören. Und die werden über dich reden, die werden dich verletzen, die werden. Aber wisst ihr, das ist alles Spielwiese. Nochmal, wenn ich dir heute sagen könnte, und du würdest spüren, das stimmt, Jesus kommt heute Abend um 18 Uhr wieder. Und ich dir dann sagen würde, geh und vergib, würdest du rausrennen. Du wärst der Erste, der rausrennt. Weil du weißt, heute Abend kommt der Herr. Es geht um die Wurst. Der Zug fährt ab, das Schiff legt ab, das Flugzeug hebt ab. Bist du drin oder draußen? Aber jetzt, weil du weißt, es geht noch eine Weile, wir haben noch Zeit. Die Menschen denken immer, ich habe noch Zeit. Ich habe noch Zeit. Es gibt ein Interview von dem Prediger, den sie jetzt erschossen haben, von vor 2 Jahren. Da fragt ihn ein Reporter, wenn du sterben würdest. Und er so, ich, wenn ich sterben würde? So richtig so in dem Interview. Wie wenn das Ding der Unmöglichkeit wäre. Als was möchtest du in Erinnerung bleiben? Als der, der für seinen Glauben eingestanden ist, hat er gesagt. 2 Jahre später erschossen. Glaubst du, der hat es morgens nach dem Frühstück gedacht, ich werde heute erschossen? Leute, wir denken alle, wir haben noch Zeit. Es hat alles noch Zeit. Das ist nicht die Stimme des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist sagt wachsam. Denn er wisst den Tag und die Stunde nicht, wenn Jesus wiederkommt. Seid wachsam, stimmt's? Seid beharrlich im Gebet. Seid wachsam, seid nüchtern. Ich habe euch das lange erklärt mit der Predigt über das Nüchternsein, was da im Urtext steht. Werdet nicht vergiftet. Könnt ihr euch erinnern, die ihr da wart? Es ist so wichtig, dass wir auf Kurs bleiben. Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Leute, die Gnade und die Vergebung ist kein Spiel. Dir ist nicht vergeben worden und du bist nicht begnadigt worden, damit du jetzt andere richtest und andere verurteilst. Du hast Vergebung empfangen und bist begnadigt worden, damit du jetzt begnadigst und anderen vergibst. Verstanden? Ich habe noch ein paar Bibelstellen, es geht noch ein bisschen, ich überziehe heute. Ich hoffe, es segne dich. Wenn du gehen musst, gehe, aber wenn du da bleiben kannst und willst, dann bleibe. Matthäus 26, 28, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Selbst der schlimmste Sünder, für den hat Jesus am Kreuz gelitten. Ist für uns unvorstellbar. Was ist, wenn dieser Mann, der den erschossen hat, sich im Gefängnis bekehrt? Freuen wir uns oder regen wir uns auf? Finden wir das toll oder sagen wir, nein? Wisst ihr, viele Fragen stehen uns gar nicht zu. Die entscheidet der König, nicht wir. Amen. Und wenn ich mit einer Frage an eine Grenze komme, merke ich, die ist nicht vom Heiligen Geist, sondern die ist aus der Hölle. Was ist wenn, was ist wenn, was ist wenn? Die Frage, was ist wenn, ist nicht der Punkt. Der Teufel hat mir so oft gesagt, Thomas, was ist, wenn du nicht in diese Familie, in diese schwierige Familie reingeboren worden wärst? Oh, wenn du tolle Eltern gehabt hättest, was dann? Und dann fange ich an zu träumen. Oh, ich wäre doch gar nicht der Mann, den ich heute bin, wenn ich das nicht durchgemacht hätte. Könnt ihr euch an die Predigt erinnern, ohne Leid keine Herrlichkeit? Ich habe Leute in Amerika gesehen, aber ich bin still. Ich bete für sie. Die rumlaufen wie der Gockel. Und denken sie, hier, ihre Auszeichnung, kannst du alle lesen. Bisschen wie in der Welt. Und das System ist in Amerika immer noch wie Militär, überall. Bist du Offizier, hast du eine Stimme. Bist du kleiner Soldat, halt die Schnauze. Die fragen nicht, Heiliger Geist, wer hat denn da gerade ein Wort? Zu wem hast du gerade geredet? Der Heilige Geist redet immer zu denen wir nie denken, dass er zu denen redet. Schon mal festgestellt. Der sagt sogar, und wenn die alle schweigen, dann schreien die Steine. Der Heilige Geist spricht durch einen Esel. Der spricht durch Kinder, durch Babys, durch Obdachlose. Wir denken, wir suchen immer den Elvis, den christlichen Elvis. Dein Fokus ist falsch. Es gibt keinen christlichen Elvis. wenn es einen gibt, wenn du jemals einen findest, renn so weit weg, wie du kannst und so schnell du kannst. Dieser Prediger ist erschossen worden, weil er an der Uni für Jesus einsteht. Siehst du Joel Osteen oder irgendeiner von den Fancy-Predigern? Siehst du einen von denen? Ständig kommen die Skandale. Villa gekauft für 118 Millionen Dollar. 118 Millionen Dollar. Wie viele Arme hätte man da satt machen können? Wie viele Obdachlose kleiden? Wie viele Menschen eine Wohnung geben? Versteht ihr, was ich sagen will? Nein, der Herr hat zu mir gesagt, ich brauche ein neues Privatjet. Ich bin mit vielen durch. Ich höre es mir nicht mehr an. Ich habe jahrelang die Lehre gehört, bin gesegnet worden, aber jetzt geht nicht mehr. Ja, den einen haben sie interviewt, ich nenne keine Namen. Ich kann mich nicht mit einem Bunch von Teufeln in eine Röhre setzen über 9 Stunden. Ich brauche ein Privatjet. Das kostet ja 8.000 Dollar am Tag, nur dass da steht, dass es gewartet wird, geparkt, getankt und so weiter. Ich weiß nicht, auf was die sich berufen. Wenn es Jesus gesagt hat, Halleluja, mir soll's recht sein. Aber ich habe Jesus so nie kennengelernt. Ich saß auch in der Röhre mit lauter Sündern. Aber es hat mir nichts ausgemacht. Ich habe sogar für den, der so komisch war, habe ich euch vorhin erzählt, habe ich gesagt, Herr, ich möchte ihn einfach gern haben, als Mensch. Ich hasse die Sünde, aber ich liebe die Menschen. Amen. Und glaub mir, es fällt mir nicht leicht, die Menschen zu lieben. Menschen zu lieben ist die größte Herausforderung auf dieser Erde. Wenn es nach mir geht, hätte ich eine der Hawaii-Inseln und da wäre der Thomas ganz allein. Schön. Ich hatte 5 Jahre Baulärm mit dem einen Nachbarn. Jetzt ist er seit einem halben Jahr fertig. Jetzt ist das Haus verkauft gegenüber. Den ganzen Tag Presslufthammer. Jetzt hauen sie das Bad raus. Ich telefoniere im Büro, ich muss Fenster zumachen und Türe. Denke ich mir, ey, 5 Jahre, heißt es dein Ernst? Mir wird viel einfallen. Ich könnte jetzt mir einen Prophet suchen. Könnte sein, dass ich umziehen soll. Ja, so spricht der Herr, du ziehst jetzt nach Beverly Hills. Du kriegst die größte Villa, hat der Herr für dich. Du findest immer einen, der dir prophezeit, so Zeug. Und glaub mir, der Teufel wird ihn dir schicken. Oh Schwester, dein Leid hat der Herr gesehen. Oh, jetzt wirst du erhoben. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Dann ist es halt so. Dann bete ich manchmal, sage, Herr, lass mich's nimmer hören. Dann ist es eine Weile weg, fängt es wieder an, dann muss ich halt wieder beten. So ist das Leben hier auf Erden, stimmt's? Wir fahren im Pickup hinterher. Was macht der Typ? Er raucht einen Joint. Logisch, permanent. Ich habe gedacht, 5.000 Autos auf diesem Highway, die 50, die kiffen, sind immer vor mir. Dann stinkt es durch die Klimaanlage rein und komischerweise ging das nicht mehr raus. Das ging nicht mehr aus der Lüftung. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Scheibe runter bei fast 40 Grad. Ach, ist das schön. Hat einer da draußen den Föhn an. Oh, ist das schön. Da musst du da 3, 4, 5 Minuten die Scheibe runterlassen, bis der Gestank raus ist. Machst du zu? Wer überholt dich? Pickup 2. Mit Kiffer 3. Und das Ganze geht von... Unfassbar. Und dann musst du ruhig bleiben. Du kannst dir auch den ganzen Urlaub versauen lassen oder die ganze Reise und dich über alles und jeden aufregen und dich auskotzen. Und das geht auch, stimmt's? Aber irgendwann merkst du auf einmal, jetzt hast du einen Tag, da war kein einziger Kiffer. Warum? Gott gibt Gnade. Halleluja. Halleluja. Weißt du, in Las Vegas haben wir das Auto beladen, wo wir dann auf den Airport sind. Da kommt eine junge Frau raus, die war vielleicht so 30, hockt sich nebendran, ich sehe schon das Tütchen. Das Kind, 5 Jahre alt, ein Junge, total verwahrlost, rennt da rum. Sie wieder in so Klamotten, wo du denkst, es ist die Presswurst und die Leberwurst und der Schwattermage. Es quillt überall raus und du denkst so, Mädchen, lauf doch bitte nicht so rum. Hast du keine Freunde oder keine Familie oder keinen Spiegel? Aber die fühlen sich noch toll. Tütchen raus, der schwere Koffer ist... Ja, dann habe ich kurz mich aufregen, habe ich gedacht, Herr, begegne ihr. Schicke jemand. Wir hatten keine Zeit, wir mussten weg. Ich sage, Herr, schicke jemand, der für sie da ist. Amen. Wir können uns immer aufregen, wir können aber auch für die Leute beten, oder? Das ist eine Fokusänderung. Oh, Halleluja. Ich freue mich, dass ihr bleibt, dass keiner gegangen ist. Wahnsinn. Wo waren wir, Matthäus? Genau, jetzt gehen wir zu Epheser 4, 32. Seid aber untereinander freundlich und herzlich. freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das ist immer der Fokus. Wenn du jemand vergeben willst, erinnere dich dran, wie Gott dir vergeben hat. Wenn Christen mal 30 Jahre gläubig sind, dann sind die so, wie wenn die auch so auf die Welt gekommen sind. In einer Selbstherrlichkeit, da erlebt man fast keine Liebe mehr, kein Erbarmen mehr. Das ist alles nur noch wie eine Maschine, wie ein Roboter. Nicht bei allen, aber bei manchen. Erinnere dich, dass du auch mal verloren warst, dass du auch mal Sünder warst, dass du auch mal denselben Mist gemacht hast wie die Leute gerade. Dann kommt nämlich wieder Erbarmen in dein Herzen. Amen. Und wenn du kannst, bleib im Erbarmen. Das ist das Beste, was du haben kannst. 2. Timotheus 2, ab Vers 24. 2. Timotheus 2, ab Vers 24. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein. Streich dir heute alle Bibelstellen an, lese zu Hause nochmal. Ein Knecht des Herrn soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen seine Freunde. Seine Freundesfreunde. Da steht jedermann. Wow, das ist eine Herausforderung. Im Lehren geschickt, einer, der Böses ertragen kann. Siehst du, was wir sein sollen? Wir sollen jemand sein, der Böses ertragen kann. Können wir das? Oh ja. Wenn wir in Christus sind, können wir sehr viel Böses ertragen. Und es gibt nichts Schlimmeres für den Teufel, dass wenn jemand Böses erlebt, er nicht mit Bösem zurückschlägt. Das bringt ihn zur Weißglut. Weil er hat keine Waffe. Er weiß nicht mehr, was er tun soll. Wenn du deinem Schuldiger vergibst, aus welchem Grund auch immer, egal was es getan hat, und du sagst, ich vergebe, ich lass los, der Teufel dreht am Rad, weil er jetzt nichts mehr machen kann. Was kann er noch machen? Ich habe diesen Film gesehen über die albanische Blutsfehde. Einer bringt einen um oder beim Autounfall ist er dem ins Auto gelaufen. Dann sagt die Familie, ja, der hat ihn umgebracht. Ja, nee, das war doch ein Unfall. Nee, da muss einer aus der Familie den töten, der da gefahren ist. Dann kommt der Bruder von dem Fahrer und dann sagt die Familie, ja, die haben den umgebracht, jetzt musst du einen von denen bringen. Das geht 100 Jahre lang, 200 Jahre, manche Fäden 300 Jahre. Und dann haben sie beide Familien gefragt und haben gesagt, ja, wir wissen nicht mehr, wie das angefangen hat. Wir sind halt ständig am gegenseitig umbringen. Ja, super, oder? Ja, wie soll das denn enden? Ja, das wissen wir nicht. Ja, Jesus weiß es. Eine Familie muss aufhören. Wenn eine Familie aufhört, die das letzte Opfer hatte, dann geht das Spiel nicht mehr weiter. Der Ball liegt. Aber wenn die immer wieder zurückspielen, geht das Spiel immer weiter. Stimmt's? Seht ihr, im Geist ist es genau dasselbe. Spiel den Ball nicht zurück, vergib, bleib in der Vergebung. Lass nicht zu, dass dein Herz hart wird, dass dein Herz bitter wird, dass du denkst, ah. Es sind immer Menschen in unserem Leben, die mögen wir mehr als andere. Und bei denen fällt es uns leichter zu vergeben, wie bei denen, die wir nicht so mögen. Denk mal an Arbeitskollegen. Ich hatte manche bei der Bundeswehr, da habe ich gedacht, hey, wenn jemals ein Krieg ausbricht, den möchte ich rechts und den links von mir. Und den so weit weg, wie es nur irgendwie geht, weil das war die Ratte, wo immer alles verraten hat. Habe ich gesagt, geh du nicht vor mich, weil wahrscheinlich kriegst du von mir einen Rückenschuss. Versteht ihr, was ich sagen will? Im Geist ist es auch so, aber Jesus sagt, no, no, no. Das Imperium schlägt zurück, ist nur für Hollywood. Wir schlagen nicht zurück, wir lassen los. Amen. Wir lassen los. Warum? Weil es besser ist. Weil wir den Weg mit Jesus gehen. 25. Und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist. Vielleicht hilft ihnen Gott zur Umkehr, die Widerspenstigen. Widerspenstige sind immer die, die streitsüchtig sind. Bist du noch streitsüchtig? Hör in dich selber rein. Dann bist du widerspenstig. Weil du willst nicht vergeben und nicht loslassen und nicht lieben und nicht barmherzig sein. Stimmt's? Du möchtest richten, mit dem Finger zeigen. Du möchtest dein Recht haben. Du möchtest immer Recht haben. Es gibt Menschen, die möchten immer Recht haben. Und das sind die, wo ständig zu den anderen gehen und sagen, ja, du hast aber schräg geparkt da draußen. Nächstes Mal musst du aber gerade parken. Deine Bluse, die musst du mal besser bügeln. Ist ja ganz. Die tun immer die anderen kritisieren und richten, merken aber gar nicht, wie sie sich zu einem Monster entwickeln oder sich zu jemand entwickeln, der so unangenehm wird. Und dann werden sie gemieden, weil jeder sagt, es ist so unangenehm, mit dieser Person zusammen zu sein. Und es ist wie Stacheldraht. Ich habe mal für eine Frau gebetet vor Jahren, ich werde das nie vergessen. Und ich habe sie gesehen, ganz eng eingewickelt in Stacheldraht. Und da habe ich zu ihr gesagt, du, ich sehe ein Bild, du bist eingewickelt wie ein Stacheldraht. Und dann, die brach in Tränen aus. Genauso fühle ich mich. Da habe ich gesagt, weißt du, jeder, der zu dir kommt und irgendwie mit dir Kontakt sucht, der piekst sich an dir, verletzt sich und blutet. Ja, das erlebe ich seit Jahren. Ich werde von allen gemieden. Warum ist denn das so? Sag ich, weil der Teufel dich eingewickelt hat in Stacheldraht. Aber weißt du, was noch viel schlimmer ist wie mit den anderen? Der piekst nach innen. Du hast permanent Schmerzen. Stimmt's? Ja. Und dann kam er langsam zum Punkt und alles hat sich wieder um Vergebung gedreht und das große böse Wort Stolz. Stolze Menschen wollen nicht vergeben, sie wollen nicht loslassen, sie wissen alles besser. Ihre Einstellung ist, jeder hat das Recht auf meine Meinung, weil ich weiß alles besser. Wenn du die Welt geschaffen hast, dann Halleluja. Ich bete dich trotzdem nicht an. Leute, heute geht es tief. Der Herr liebt euch. Nochmal, du bist eine Perle in der Krone des Herrn. Und es wird sich auch nicht ändern. Ich habe euch gesagt, in England ist es mittlerweile verboten, auf der Straße das Evangelium zu predigen. Du darfst das Evangelium nicht mehr predigen, du kriegst 2 Jahre Gefängnis. Und im Gesetz steht drin, wenn sie denken, dass du betest, wenn der Polizist denkt, du betest, darf er dich verhaften. Leute, wir gehen in eine Zeit hinein und es wird auch wahrscheinlich bei uns hier kommen. Es dauert nicht mehr lange. Die EU hat vor, glaube 8 oder 9 Jahren ein Gesetz erlassen. Und da steht drin, das könnt ihr alles selber googeln, wenn es euch lustig danach ist. Da steht drin, wenn du nicht konform bist mit dem Mainstream, was sie lehren, Homosexualität ist gut, Genderwahn ist gut, wenn du dann nicht, ich dürfte es hier nicht mal mehr predigen. Du kommst in ein Umerziehungslager, steht da wortwörtlich drin. Und in Schweden haben sie schon 2 oder 3 Umerziehungslager gebaut. Leute, denkt nicht, dass das hier Peanuts ist. Wir gehen hin und denken, ja, wir haben noch viel Zeit. Vielleicht werde ich irgendwann erschossen, vielleicht bin ich irgendwann im Gefängnis. Dann hast du nur noch den Schatz, der in dir ist. Wenn sie dir die Bibel wegnehmen und verbieten, hast du nur noch das Wort, was du gelernt hast in dieser Zeit jetzt. Dann hast du keine andere Möglichkeit mehr. Und ich ermahne euch immer und immer wieder, wenn das alles nicht kommt, Halleluja, haben wir gewonnen. Aber ich bereite mich lieber als Soldat auf den Krieg vor, und es kommt kein Krieg, als dass der Krieg kommt und ich stehe da und jetzt, dann haben wir ein Problem. Denn der Feind wird nicht sagen, ach, die haben ja nie gelernt, Soldat zu sein. Dann kommt man 2 Jahre wieder, trainiert mal schön. Nee, der sagt, mega, die machen wir platt. Jakobus 2,13. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Ist das cool? Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Überall, wo Barmherzigkeit ist, ist Gott. Nochmal, was ist der Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Gnade? Barmherzigkeit ist, du schuldest mir 100 Euro und ich schenke sie dir. Sag, du kannst sie mir eh nicht zurückzahlen, ich schenke sie dir. Das ist Barmherzigkeit. Gnade ist eins drüber. Gnade, sage ich dir, du schuldest mir 100 Euro, ich schenke dir die 100 Euro, mach meinen Geldbeutel auf und schenke dir nochmal 100. Ich beschenke dich zu deiner Schuld. Das ist, was Gott gemacht hat. Er hat uns nicht nur Barmherzigkeit gegeben, er hat uns begnadigt. Nicht, dass unsere Schuld nur vergeben ist, er hat uns auch noch zu Söhnen und zu Erben gemacht. Versteht ihr, was das für eine Verantwortung ist? Wie gut es uns geht. Halleluja. Matthäus 6,14. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Ganz einfach. Saat und Ernte. Könnt ihr euch erinnern? Saat und Ernte. Du vergibst, dir wird vergeben. Ist das cool? Du triffst jemanden, der stottert. Du sagst nicht, oh, guck mal, der Trottel, der kann ja nicht mehr gescheit reden. Du sagst, oh Herr, löse ihm die Zunge, mach ihn frei, lass ihn richtig reden. Und dann bist du vielleicht vor deinem Chef und vor lauter Aufregung und Nervosität kommst du ins Stottern, weil du so beeindruckt bist von deinem Chef. Und dann löst Gott dir die Nervosität und du kannst auf einmal ganz, ganz souverän reden und du denkst, hä? Saat und Ernte. Amen. Kolosser 3,13, die vorletzte Bibelstelle. Und ertragt einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Ich könnte jetzt endlos viele Bibelstellen bis morgen früh, wo sich das wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und die letzte Bibelstelle, Kolosser 2, Vers 13. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Gott hat uns alle Sünden vergeben, auch die von morgen. Das muss man sich mal vorstellen. Aber es war nicht umsonst. Es hat einer den Preis bezahlt, Jesus am Kreuz. Es war nicht umsonst. Jesus hat den Preis bezahlt. Ist das gut? Ich war in Amerika im Nike Store und da gibt es eine Neuauflage von Turnschuhen, die heißen Auferstehungsturnschuhe. Habe ich mir sofort gekauft. Geil, oder? Ich laufe auf dem Kreuz. Amen. Du auch? Geistlich laufen wir auf dem Kreuz. Ich verteile euch jetzt ein Gebet. Das hat mir der Heilige Geist gegeben. Ihr dürft euch alle eins nehmen. Hat's geklappt, dass wir es da dran haben? Mach's mal dran. Und ich möchte das mit euch beten. Ich gebe euch das mit. Ich denke, das reicht. Ich habe, glaube ich, 22 oder so. Müsste knapp reichen. Genau. Und das dürfen wir beten, auch wenn ein kleiner Schreibfehler drin ist, macht nichts. Lydia hat es heute Morgen noch ganz schnell geschrieben, ich habe es vergessen zu sagen. Es war ziemlich viel die Woche. Aber ich habe dieses Gebet vom Heiligen Geist empfangen. Und da heißt es, ich bin eine Perle in der Krone des Königs. Ich bin geliebt, angenommen, wertgeachtet und auserwählt. Und das musst du zu Hause für dich beten. Wenn du kannst, lerne es auswendig. Wenn nicht, lese es, bete es, bis du es verinnerlichst. Es ist nicht für mich, du tust es nicht für mich. Ist der Heilige Geist, der mir das gegeben hat, wo du anfängst, aus dem Stand der neuen Schöpfung zu beten. Es ist wichtig, dass du weißt, wer du bist. Du bist eine Perle, die der Vater bezahlt, ausgesucht hat, den Acker gekauft hat, um dich zu bekommen. Mir wurde vergeben und ich vergebe auch allen anderen. Ich bin geliebt und liebe die anderen. Mir ist gegeben das Erbe Christi und ich gebe dieses Erbe weiter. Mir sind anvertraut die Geheimnisse des Reiches Gottes, stimmt es? Und ich offenbare sie anderen. Mir wurde Barmherzigkeit zuteil und ich gebe und lebe Barmherzigkeit. Der Geist Gottes ist mir als Pfand gegeben und ich behalte ihn nicht für mich, sondern lasse ihn durch mich fließen. Die Kraft Gottes ist nicht für mich, sondern ich lasse sie durch mich fließen, um andere zu heilen und zu Christus zu führen. Leute, das ist unser Job hier auf Erden. Wir sind Botschaft an Christi Stadt. Ich wurde in Christus freigemacht und ich befreie andere durch Christus. Neid, Missgunst, Bosheit gehören nicht mehr zu mir. Ich weigere mich, das zu leben, zu sprechen und zu denken. Denn der Geist Gottes oder der Geist Christi lebt in mir. Ich bin der Sünde gestorben in Christus. Darum weigere ich mich, Sünde als Teil von mir anzuerkennen. Ja, in unserem Fleisch lebt noch Sünde und das will's. Aber ich, Thomas Geist, herrsche über Thomas Fleisch. Wenn ihr im Geist lebt, sollt ihr im Geist wandeln, sagt Paulus. Das heißt, ich herrsche über das Fleisch. Ich sehe diese sexy Woman, die sich so mir sogar anbietet in der Hotellobby. Aber ich sage, nein, Fleisch, halt die Schnauze. Mein Fleisch, bin auch noch ein Mann. Aber ich weiß, was es für einen Preis kostet. Es kostet mich meine Ehe. Im schlimmsten Fall, es kostet mich meine Gemeinde. Es kostet mich meinen geistlichen Dienst. Und dann musst du rechnen. Wenn du gut in Mathe bist, weißt du, der Preis ist zu teuer. Verstanden? Und ich nehme mich als Beispiel. Könnt ihr wieder grinsen. Ich sehe schon wieder einige, die sich amüsieren. Leute, ich kann auch dich nehmen. Ich weiß ein paar Sachen über dich, aber ich stelle dich nicht bloß. Ich nehme mich, damit du dich nicht bloßgestellt fühlst. Aber bei dir ist es genau dasselbe Spiel. Dieselben Mächte, dieselben Kräfte, dieselben Versuchungen. Amen. Ich wurde in Christus freigemacht und ich befreie andere durch Christus. So. Da waren wir schon. Der letzte Vers noch, gell? Es gibt keine Verdammnis für die in Christus Jesus sind. Daher verdamme ich niemand mehr und nicht, auch nicht die Sünder und Verlorenen und schon gar nicht meine Geschwister in Christus. Ist das gut? Es ist herausfordernd. Aber das ist, Sonja, magst du weitergeben? Ich hoffe, es reicht für jeden. Wenn nicht, schreibt mir eine E-Mail, ich schicke es euch per E-Mail. Ich schicke es euch auch gerne so. Ihr dürft es gerne weiterverteilen. Ihr dürft da noch was dazu schreiben. Das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Du kannst von mir aus noch drunter schreiben, ich bin ein Anbeter. Ich bete meinen Herrn an, morgens, Mittag, abends, kannst du alles noch dazu schreiben. Leute, betet es. Nehmt dem Teufel den Wind aus den Segeln. Nehmt ihm die Möglichkeit, euch zu missbrauchen, euch zu gebrauchen. Ich spüre, nochmal, ich spüre, wie der Herr euch liebt. Und deswegen lässt er euch nicht so, wie ihr seid. Und manchmal ist es ein Prozess, in die Vergebung zu kommen. Du musst heute nicht sofort vergeben, sondern der Herr bietet dir seine Hand an, die du greifen darfst und sagen darfst, Herr, ich entscheide mich zum Vergeben, hilf mir. Ich kann nicht. Amen. Ich will aber. Willst du? Beten wir das miteinander mal laut. So als Abschluss, auch für die, die im Internet zuhören. Bärbel, nimmst du dein Mikrofon? Würdest du das machen? Betest du das laut? Und ihr betet mit Bärbel mit? Seid ihr dabei? Wenn du Lust hast, steh auf. Nimm einen Stand ein im Geist. Sag Teufel, bis heute, bis hierhin, aber nicht mehr jetzt. Es ist vorbei. Es ist endgültig vorbei. Amen.
Ich bin eine Perle in der Krone des Königs. Ich bin geliebt, angenommen, wertgeachtet und auserwählt. Mir wurde vergeben und ich vergebe auch allen anderen. Ich bin geliebt und liebe die anderen. Mir ist gegeben das Erbe Christi und ich gebe dieses Erbe weiter. Mir sind anvertraut die Geheimnisse des Reiches Gottes und ich offenbare sie anderen. Mir wurde Barmherzigkeit zuteil und ich gebe und lebe Barmherzigkeit. Der Geist Gottes ist mir als Pfand gegeben und ich behalte ihn nicht für mich, sondern lasse ihn durch mich fließen. Die Kraft Gottes ist nicht für mich, sondern ich lasse sie durch mich fließen, um andere zu heilen und zu Christus zu führen. Ich wurde in Christus freigemacht und ich befreie andere durch Christus. Neid, Missgunst, Bosheit gehören nicht mehr zu mir. Ich weigere mich, das zu leben, zu sprechen, zu denken, denn der Geist Christi lebt in mir. Ich bin der Sünde gestorben in Christus. Darum weigere ich mich, Sünde als Teil von mir anzuerkennen. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Daher verdamme ich niemand mehr, auch nicht die Sünder und Verlorenen und schon gar nicht meine Geschwister in Christus. Amen.
Amen. Halleluja. Amen. Sammy, kannst du auf Pause?